rund um den Brustring.
Der Podcast
rund um den VfB Stuttgart.
Hallo, hier ist Roberto Hilbert.
Hallo, hier ist Peter Reichert.
Hallo, hier ist Andi Buck. Ich wünsche euch viel Spaß beim Podcast rund um den Brustring.
Herzlich willkommen zum Podcast rund um den Brustring. Mein Name ist Lennart und dies ist Folge 202 unseres Podcasts. Und zum ersten Mal, lieber Chris, und damit begrüße ich dich heute an meiner Seite als einzigen weiteren Teilnehmer dieser Sendung. Grüß dich, hi.
Einen wunderschönen guten Tag, hallo.
Zum ersten Mal müssen wir in dieser Bundesliga-Saison über einen Unentschieden reden. Und zum ersten Mal seit drei Spielen wieder, glaube ich, oder zwei Spielen über ein Gegentor. Wie fühlst du dich mit diesem Unentschieden? Weißt du noch, was das ist, wenn man die Punkte teilt?
Ich hatte dunkle Erinnerungen daran, ja. Also. Oder sagen wir es anders, ich hatte auch mal schöne Erinnerungen dran, dass man mal sagen konnte, yay, yay, Unentschieden gespielt und nicht verloren. Aber viel schlimmer fand ich dieses mit diesem wie hast du es genannt? Gegentor?
Gegentor,
ja genau, sowas. Nein, wir wollen ja nicht komplett abgehoben sein. Aber
nein. Nur ein bisschen, was auch bisschen gar nicht unverdient ist, angesichts eines 1:1 beim weiterhin ungeschlagenen Tabellenführer der Fußball-Bundesliga, Bayer 04 Leverkusen. Über das wollen wir heute reden. Gäste haben wir keine, das habt ihr schon gehört. Und bevor wir uns das noch weiter in Höhenflügen verlieren, dazu kommen wir später sicherlich noch, blicken wir mal auf die aktuellen Themen rund um den VfB. Und wir bleiben im Pokal zunächst mal. 75.000 Euro hat der VfB eingenommen durch das Pokalspiel bei der TSG Balingen in der ersten Runde an der Reutlinger Kreuzeiche. Und der VfB hat das gesamte Geld an die TSG Balingen gespendet, als Dank für die tolle Orga, die es vor Ort gab. Ich war ja selber nicht da, aber auch die Rote war wohl, glaube ich, sehr gut. Ne? Das war die Rote, die da vom Metzger in Reutlingen kam. Genau, auf jeden Fall gute Sache, finde ich, oder? Eine Selbstverständlichkeit für einen Profiverein, der mal eben 1 Milliarde Euro an Investor ausgeben gelernt hat. Aber also eigentlich eine Selbstverständlichkeit angesichts der Unterschiede, aber trotzdem finde ich eine nette Geste.
Ja, ich denke, das ist das Geld, das haben sie locker wieder durch irgendwelche NFTs reingeholt, deswegen passt das schon. Wahrscheinlich. Vielleicht gab es auch den goldenen Kakao obendrauf, das weiß man nicht so genau.
steht jetzt im Balinger Vereinsmuseum. Genau. Nee, das ist auf jeden Fall eine nette Sache, aber ich will das gar nicht kleinreden.
Nein,
das und wir bleiben im Pokal. Ihr habt ja letzte Woche, du und Yannick, über das Pokalspiel gegen Borussia Dortmund gesprochen, dass der VfB mit 2:0 bestritt und damit weiterhin auch im Pokal ohne Gegentor blieb. Ob es in der nächsten Runde so bleiben wird, das ist fraglich, denn der VfB spielt ausgerechnet in Leverkusen, entweder am 30. oder 31. Januar oder was wahrscheinlicher ist angesichts der Tatsache, dass beide Mannschaften Teilnehmer beim Afrika-Cup und beim Asien-Cup stellen am 6. oder 7. Februar. Wie sehr ärgert dich dieses Los, dass Jens Nowotny da aus der Loskugel gezogen hat, der alte Leverkusen-Spieler?
Also ganz ehrlich, ärgert mich überhaupt gar nicht, weil wenn du Pokalsieger werden willst, musst du alle aus dem Weg räumen und auch auswärts. Klar, es ist wohl das schwerste Los, was es gab, nur man kriegt den Pokal auch nichts geschenkt und die Saison zeigt bislang, dass es auch nicht unbedingt was heißen muss. Also ich glaube, Leverkusen war jetzt auch nicht so komplett erfreut darüber, was ihnen da zugelost wurde. Klar ist, es werden einige Fans wahrscheinlich hinfahren. Ist jetzt ja nicht die Welt, die Reise dorthin, aber es, ja, wie gesagt, da wäre es schön gewesen, irgendwo vielleicht, mein Wunsch wäre so ein Heimspiel gegen Hertha BSC gewesen. Wobei, da ist dann wieder die Erwartungshaltung relativ hoch. Jetzt sage ich, hey, wenn du da weiterkommst, dann machst du große Schritte Richtung Berlin. Klar musst du das nächste Spiel dann auch noch gewinnen und alles, aber ja, es ist, wie es ist.
Ja, also ich meine, sollten wir weiterkommen, ja, da hättest du halt in der nächsten Runde entweder Gladbach oder Saarbrücken, ja, wobei ich dann auf Gladbach tippen würde, wobei man weiß es nicht, Du hast Hertha oder Lautern.
Raus nach Frankfurt, ne?
Also. Ja, genau. Du hast Hertha oder Lautern oder du hast St. Pauli oder, wen habe ich vergessen?
Ja.
Genau die. Und das sind die Schlimmsten. Genau. Also, es klingt vermessen und man sollte, also gerade so ein Pokalwettbewerb sollte man
nicht unterschätzen.
Düsseldorf, genau. Düsseldorf. Aber ich wäre natürlich auch lieber auswärts nach Düsseldorf gefahren. St. Pauli muss nicht unbedingt sein, wäre Februar ein bisschen kalt geworden. Aber ich sag mal, wenn du das auch noch wuppst, dieses Viertelfinale in Leverkusen, und ich stimme dir zu, also Leverkusen hatte wahrscheinlich genauso wenig Bock auf das Los wie wir, und das war, ging ja schon Dortmund so, im Achtelfinale. Dann steht die Tür zum Finale und zu einem möglichen Pokalsieg, und ich meine, das muss da, darüber muss man ja mal reden, wenn man im Viertelfinale ist, ganz, ganz, ganz weit offen. Zumindest wenn wir unsere jetzige Form so halten können, weil wir kommen ja gleich noch auf das Leverkusen-Spiel zu sprechen. Ich sehe wenige Mannschaften, wo ich sagen muss, oh, also das wird fast unmöglich dazu gewinnen, oder das wird sehr, sehr schwer zu gewinnen. Und die einzige Mannschaft, bei der ich das denke, gegen die spielen wir am kommenden Sonntag, oder in den zwei Mannschaften. Leipzig zähle ich auch noch dazu, dass die würde ich auch nicht im Pokal haben wollen, aber die sind halt beide schon raus. Deswegen, also ja, schauen wir mal. Ja, schauen wir mal, die Termine werden, glaube ich, nächste Woche festgelegt. Habe ich heute irgendwo gelesen, wahrscheinlich nachdem jetzt die letzten Champions League und anderen Europapokalpartien absolviert sind in dieser Woche. Also, dass wir nächste Woche wissen, wann wir dorthin fahren und mal schauen, ob es mehr als die 4.500 Leverkusener sind, die nach Stuttgart fuhren am Samstag, was für den Saisonrekord dargestellt hat, in der Tat.
Ja, aber ist doch auch super. Also, muss man auch mal sagen. Also, ist doch schön, wenn es mir jemand mitbringt. Ist, ja, war auf jeden Fall, glaube ich, mehr los wie beim Heimspiel von Hoffenheim. Also.
Das stimmt, und das trotz Europa, aber wen interessiert es denn? Ja, und ich meine, also ich könnte mir halt vorstellen, also ich glaube nicht, dass wir da jetzt wesentlich mehr Karten bekommen, als uns zugeteilt werden, aber vielleicht schafft man es ja, so wie das die Frankfurter letztes Jahr im Halbfinale bei uns angeblich machen wollten, das Stadion geklappt. Mit Frankfurter voll machen, was natürlich nicht geklappt hat, aber vielleicht schaffen wir es ja dann zumindest, die Mannschaft dann auch mit einem ordentlichen Auswärtsmob zu unterstützen. Und dann wird das ja vielleicht was. Wir sprechen ja gleich über das Leverkusen-Spiel, und dann wissen wir so also ein bisschen, wo die Schwächen und wo die Stärken unseres Gegners sind.
Aber du hast es gerade auch noch schön gesagt, ne? Letztes Jahr war auch Halbfinale. Also so weit war es auch nicht weg im Endeffekt.
Ja, ja.
Und
nur letztes Jahr hatten wir es ein bisschen einfacher. Ein bisschen. Nürnberg,
einfach. Paderborn. Ich meine, frag die Bayern, frag Frankfurt, stimmt, einfach. Ja. Was ist Saarbrücken? Also was ist einfach im Pokal? Deswegen. Stimmt. Da darfst du es dir eigentlich, da musst du bei jeder Pokalrunde musst du eigentlich da sein. Du darfst ja eigentlich keinen wirklichen Ausrutsch erlauben. Dann hätte auch gegen Balingen schon vorbei sein können, deswegen.
Das stimmt. Und was, um das Thema noch vielleicht abzuschließen. Also klar ist es halt das schwerste Los, was du haben kannst. Ich habe aber auch schon in der letzten Runde gedacht, boah, ey, die Dortmunder, jo, die haben wir erst in der Liga besiegt, aber die werden doch bestimmt nicht im Pokal nochmal genauso auftreten. Genau das gleiche vorher bei Union, dachte ja, okay, Union weiß jetzt, wie wir spielen. Gut, da wusste ich nicht, wie schrecklich Union wirklich in dieser Hinrunde war. Aber ich habe in jeder Runde gedacht, boah, gegen die haben wir schon gespielt, die wissen jetzt, wie wir spielen. Und kurz darauf folgte dann das Pokalspiel. Bei Union war es ja nur anderthalb Wochen später, bei Dortmund waren es 2-3 Wochen später. Jetzt sind es halt 6-7 Wochen. Mal schauen, welche Verfassung Leverkusen und wir dann sind. Vielleicht das sind die Bayern zu dem Zeitpunkt auch schon wieder meilenweit davongezogen, vermutlich nicht. Aber
ich denke es nicht, ne?
Ne, also schauen wir mal, wir müssen es nehmen, wie es kommt, und wenn wir da weiterkommen, dann könnte es eine richtig geile Pokalsaison werden. Ist es ja jetzt schon eigentlich schon. Gut, ein letztes Thema würde ich gerne noch ansprechen, das kam am gestrigen Montag, nee, doch genau am Montag, gestern war die Abstimmung, wir nehmen es heute am Dienstag, am 12.12. auf übrigens 16 Jahre nach unserem Auswärtsspiel in Barcelona, als Kakao uns in, nee, was, Kakao? Das war Kakao, glaube ich, uns in Führung brachte für 10 Minuten oder so. Stimmte der VfB bei der Mitgliederversammlung der Deutschen Fußballliga für Verhandlungen mit Liga-Investoren effektiv. Also ich glaube, das war erstmal nur die Erlaubnis, dass der DFL-Vorstand mit Investoren sprechen darf. Aber im Grunde ist es die Zustimmung, das kam ja schon durch, dass die Liga mit Investoren über einen Einstieg verhandeln kann. Im Mai war die letzte Abstimmung, da hatte der VfB noch mit einiger Öffentlichkeitswirksamkeit mit Nein gestimmt, hatte aber auch damals schon gesagt, das muss man auch dazu sagen, dass sie dem Prinzip Liga-Investoren nicht grundsätzlich negativ gegenüberstehen, dass sie nur die Konditionen nicht in Ordnung fanden. Jetzt finden sie es scheinbar in Ordnung, jetzt hat der VfB zugestimmt, und ich habe heute nochmal bei der Sportschau nachgelesen, wofür das Geld verwendet werden soll. Für die Internationalisierung, für E-Football, aber auch für weitere Verbesserungen für die Inlandsvermarktung, Reportagen aus der Kabine, also Geschichten.
Ja.
Ja. Also erstmal, was sagst du dazu, dass der VfB jetzt zugestimmt hat?
sagen wir es mal so, ich bin mir nicht sicher, inwieweit das jetzt wieder mit der großen und pompös dargestellten Werteübersicht zusammenpasst. Da ist für mich schon die erste Sache drin, auch wie jetzt da Klaus Vogt, der ja eigentlich eher auch das gegen sowas immer sehr ablehnend war, wenn ich das richtig im Kopf habe, wie der das moderiert. Ich glaube, deswegen hat man sich da auch noch nicht groß geäußert, weil man da noch überlegt, wie man das jetzt wegmoderiert, obwohl man eigentlich schon Vorlaufzeit hatte. Vielleicht hat man auch gehofft, dass irgendwelche anderen da das kippen. Eine Moderation oder eine Aussage von Alex Werde will ich dazu lieber, glaube ich, gar nicht hören. Ich glaube, das würde sich eher, ja.
Man muss sagen, es gibt ja immerhin schon eine Stellungnahme des VfB. Also haben wir schon gesagt, dass sie dafür stimmen auf der Website, und sie haben halt das im Grunde was ich gerade sagte, dass sie es irgendwie jetzt die Rahmenbedingungen besser finden.
Ja, genau, aber das ist immer noch nicht irgendwie sich mal kritischen Fragen dann gestellt. Das meine ich da noch.
Das stimmt.
Das fehlt halt wirklich komplett noch, aber wer weiß, was da noch kommt. Und ja gut, man kann jetzt sagen, es gehört zum Business inzwischen dazu. Was sollen wir machen? Wir rennen trotzdem jede Woche hin und schauen uns das an und tragen das dann tatsächlich auch irgendwo mit. Trotzdem denke ich, dass da auch aus der Kurve noch was kommen wird. Und zwar nicht nur einmal.
Ja,
und das aber auch zu Recht. Wie gesagt, ich habe auch kein so gutes Gefühl dabei. Ich finde, du hast es ganz gut zusammengefasst, auch mit Weltsprache, mit alles, was uns abgeht, diese ganzen Faktoren. Deswegen.
Ja, wenn dann halt der Bayern-Vorstandschef ist, glaube ich, der Trainer schon sagt, will man jetzt die Premier League nicht mehr angreifen, weil man irgendwie kapiert hat, dass die halt mit dem Fernsehgeld, was dort ausgeschüttet wird, den Stars, die haben, deswegen der Sprache und auch, man muss halt auch leider sagen, es hört sich so an, aber der Geschichte, ja, also eine gewisse Verbundenheit ist, glaube ich, in vielen ehemaligen Kolonien zum englischen Fußball da, ohne dass jetzt den Kolonialismus, dem ihr Land ausgesetzt war oder ihre Region, toll fanden. Aber ich glaube, da ist aber noch nur so eine gewisse kulturelle Verbundenheit zum englischen Fußball dann auch sprachlich einfach. Das ist halt eine Weltsprache und das hat Deutschland alles nicht. Und Borussia Mönchengladbach gegen VfL Osnabrück, okay, die spielen jetzt nicht Bundesliga, aber wenn du die zweite Liga mitvermarkten willst, ja, es ist halt einfach, geht halt nicht so weit von der Zunge wie Fulham gegen Everton.
Wobei das ja noch geht, aber wer guckt sich dann, Entschuldigung, jetzt wieder Hoffenheim gegen, sag mal, gegen Augsburg oder sowas an. Das ist gemein. Das krieg ich bestimmt Ärger für den Spruch, aber.
Gegen Wolfsburg. Ja, und.
Ja, Wolfsburg, okay, genau. Das hat mir gefehlt.
Was ja wirklich auch in dem Artikel von dem Khaled Naha und dem Markus Barg bei Sportschau nochmal ganz interessant war, es werden ja 8% der Fernseheinnahmen für die nächsten x Jahre verpfändet. Das heißt, man hat erstmal Mindereinnahmen. Das ist das sozusagen, oder nicht verpfändet, die gehen sozusagen an die Investoren, wenn ich es richtig verstanden habe. Ich bin jetzt nicht so super tief ins Thema eingelesen, weil es natürlich den VfB betrifft, aber wir jetzt natürlich kein Sportpolitik-Podcast sind. Grüße gehen raus an Michael Entwerf, das ist ja hier keine Wirtschaftssendung. aber was die beiden schreiben halt auf Sportschau.de ist eine Wette auf die Zukunft. Also man erhofft sich da Erlössteigerungen in der Zukunft, mit denen man das, was man jetzt erstmal abgibt, bei der nächsten Rechtevergabe, die ja, glaube ich, auch bald ansteht, jetzt für die nächsten Fernsehrechte, die muss man halt wieder reinholen, diese 8%. Und da erhofft man sich halt, dass man irgendwie, keine Ahnung, den Leuten irgendwo überall auf der Welt eine Liga näher bringen kann, in denen in den letzten 11 Jahren der Meister immer derselbe war und das der Abstiegskampf das Spannendste ist.
Ja.
Und wenn du erinnerst dich an unsere Spiele in der Endphase der letzten Spielzeiten, das war jetzt nicht auch alles Sachen, die die Leute rund um den Globus mit der Zunge schnalzen lassen.
Ja, oder auch vor einem Jahr so eine USA-Reise, die ja auch uns unglaublich die Tür zum US-Markt jetzt geöffnet hat. Also unfassbar, was da an Fanclubs plötzlich aus den USA auch rüberschwappt. Und ja.
Das, wobei, ja. USA geht, glaube ich, noch. Da haben wir den Podcast auch VfB Amerikaner.
Die gibt's. Die sind auch cool. Aber ich meine, weitere, wo da dazugekommen sind, also weiß ich jetzt nicht.
Ja.
Vielleicht kommt ja noch China, wer weiß es. Wie heißt es? Xangxu?
Xangyu? Ja, die sind ja komplett. Sie sind komplett raus, das wird ja stillschweigend beendet.
Ja. Aber trotzdem, die haben bestimmt gute Erinnerungen an uns.
Na gut, schauen wir mal, wie das weitergeht. Ihr müsst nicht Investor bei uns werden, wenn ihr uns unterstützen wollt. Ihr könnt uns einfach was spenden. Ihr kriegt auch keine Anteile von uns. Wir verlegen auch nicht die Anstoßzeit des Podcasts, die Aufnahmezeit.
Aber es gibt den goldenen Lennart vielleicht.
Aber es gibt den goldenen Genau. Also unser kleiner Werbeblock, wenn ihr uns finanziell unterstützen könnt und wollt, dann könnt ihr das entweder über Patreon tun mit einem kleinen monatlichen Beitrag. Wer da neu einsteigt, kriegt vom Erik ein Starterpaket zugeschickt, wenn ihr uns eure Adresse zuschickt. Also wir haben einen neuen Patreon. Da warte ich immer noch auf Kontaktdaten, damit er sein Starterpaket zuschickt. Den schicken Schal. Ich habe es schon verraten, Mist. Mit dem man nicht in Frankfurt ins Stadion käme. Genau, also. Der Daniel unterstützt uns mit $10 im Monat mindestens und damit auf dem Karl-Allgöwe-Level. Bei dem bedanken wir uns genauso wie Marc, der uns auf dem Timo Hildebrand-Level mit $5 im Monat unterstützt. Die beiden werden, weil sie uns so doll unterstützen, in dieser Folge namentlich genannt und stellvertretend für die $2 Patreons. Nenne ich heute mal den Patrick auch an den vielen Dank und Patreon, PayPal, da könnt ihr uns unterstützen, wie, wann und wie häufig ihr wollt. Und uns helfen natürlich schon kleine Spenden, um hier die laufenden Kosten und das und eventuell die Anschaffungskosten für neues Equipment zu decken. Alles, was ihr darüber wissen müsst, findet ihr unter rundumdenbrustring.de/support. Ja, Chris, und jetzt schauen wir auf eines von zwei Topspielen, über die wir heute reden. Den Tabellendritten VfB gegen den Tabellenersten bei Leverkusen. Das Duell gab es ja im Frühjahr schon mal, ging auch 1-1 aus. Da war nur die Tabellenkonstellation schon ein bisschen andere. Und der VfB ging in das Spiel mit der gleichen Startelf wie gegen Dortmund. Die einzige Änderung im gesamten Kader war eigentlich nur, dass Milosevic statt Castanaras auf der Bank saß. Was sagst du dazu? Wagt mal wieder in der Startelf. Ansonsten alles gleich auch. Gute Idee?
Durchaus eine gute Idee, weil die haben ja jetzt nicht so schlecht zusammengespielt. Also Wagnermann, der habe ich ja beim letzten Mal noch gesagt, so, da hat ein bisschen für mich die Bindung noch gefehlt, auch die Abläufe noch so ein bisschen gefehlt. Aber wie kommt dann rein, wenn du nicht über Spielpraxis? Und deswegen, ja, er hat es ja nicht schlecht gemacht. Er hat es auch diesmal nicht schlecht gemacht. Auf links natürlich das Mentalitätsmonster Maxi Mittelstädt auch gerade gesetzt. Und der Rest ist, ja, mich hat es tatsächlich ein bisschen überrascht, dass er mit Doppelspitze gespielt hat, dass er sowohl Undorf als auch Girassi reingeworfen hat. Da habe ich ein bisschen gedacht, okay, vielleicht lässt er Undorf draußen, aber kannst du halt eigentlich auch gerade nicht machen.
Ja.
Das ist das Problem. Aber es ist halt ein Luxusproblem. Also es ist ein sehr schönes Problem. Und deswegen für mich eigentlich da eine logische Aufstellung.
Ja, ich hatte auch überlegt, ich hatte auch für das Dortmund-Spiel überlegt, ob er da ein bisschen Belastungssteuerung macht und sagt, okay, ich lasse einen von beiden draußen. Und lass dann die zweite Welle sozusagen irgendwann rollen und wechsel einen von beiden ein. Aber du kannst weder einen 16-Tore-Stürmer eigentlich draußen lassen, noch einen 8-Tore-Stürmer. Also weil sonst läufst du das Problem rein, dass du die eigentlich ganz früh schon brauchst, weil du doch ein Tor kassierst und dann hast du dich auf dem Platz und dann musst du schon früh einen Wechsel verbrauchen. Also ja, kann man eigentlich nicht viel gegen sagen. Und ich weiß nicht, wie war denn so dein Gefühl vorm Spiel? Ich war ein bisschen nervös, aber irgendwie dachte ich so, naja, also wenn nicht jetzt, wollen wir versuchen, Mannschaften wie Leverkusen oder jetzt halt auch die Bayern zu schlagen?
Also mein Gefühl war eigentlich eher so dieses, ja, wie schon gegen Dortmund im Pokal, wenn man was holt, voll gut. Wenn man in dem Fall nichts holt gegen eigentlich, ja, also der VfB ist ja schon eine Mannschaft der Stunde, aber Leverkusen ist auch die Mannschaft der Stunde. Also wir haben echt da zwei Mannschaften. Plus natürlich Bayern, die ihren Startrekord da auch irgendwie aufstellen oder was weiß ich was. Also schon ein bisschen verrückt. Und mich hat so wirklich beruhigt, dass wenn das schief geht, dass wenn das gegen Bayern so wirklich komplett schief geht, der VfB trotzdem Top 4 bleibt. Das war ja auch dem Duell Dortmund und Leipzig geschuldet. Und dass man Weihnachten dann auch auf im schlechtesten Fall, wenn wirklich alles schief geklappt, Platz 5 oder 6 über Weihnachten ist. Und mit diesem Hintergrund, mit diesem Gedanken, habe ich gedacht, ja komm, dann nehmen wir das mal mit und gucken, was passiert. Wenn mir vor einem Jahr jemand gesagt hätte, ja, der VfB ist nächstes Jahr Sechster zu Weihnachtszeit, ich weiß gar nicht, was ich da alles hätte angenommen dafür. Deswegen, ich fand's spannend zu sehen, wie sich das ausgeht gegen eben so einen guten Gegner, aber ich hatte tatsächlich keine Angst vor Leverkusen.
Ja, ich meine, kommt ja noch hinzu, die Bayern am Vortag 5-1 gegen Frankfurt verloren. In Frankfurt. Wie gesagt, Leipzig und Dortmund, da hat jetzt auch keiner den anderen komplett über den Haufen gerannt. Und ja, also das stimmt immer noch vor Leipzig. Aber wir gehen mal ins Spiel rein. Und der VfB macht eigentlich das, was er immer macht. geht direkt drauf. Er ist führig aus spitzem Winkel. Unglaublich viel, unglaublich gute Angriffe. Und dann Wagnumann schießt dann im dritten Versuch, nachdem der VfB vorher zweimal gescheitert ist, in der siebten Minute, nach dem Freistoß ursprünglich, schießt der Frimpong an, der auf der Linie sozusagen klärt. Und das Geilste an dieser Szene, fand ich, und danach können wir kurz über die Anfangsphase reden, wie hart sich Gerassi über Wagnumanns Schuss freut. Ich weiß nicht, ob er nicht mitbekommen hat, dass er nicht reingegangen ist. Nein, Quatsch. Aber also ich find's einfach geil, wie der sich freut, dass Wagnumann diese geile Chance hat. Wie hast du diese Szene interpretiert, wo Gerassi quasi ein Salto vor Freude macht über diesen über diese gute Chance?
Nein, das ist, glaube ich, einfach das, dieses Zeichen an den Rest auch. Also nicht nur an Wagnumann, sondern an das restliche Team und auch an alle im Stadion so, hey, zusammen machen wir das. Und richtig gut, dass du es probiert hast. Ja. Und nicht nochmal hin und her, sondern drauf und rein das Ding und völlig egal wer, völlig egal wie, Hauptsache wir schießen Tore. Ja. Und das fand ich ganz gut. Ich habe zuerst gedacht, okay, der freut sich so, weil es vielleicht Handspiel auf der Linie war und der VfB kriegt gerade 11 Meter. Das war so mein erstes Ding. So, Moment, war da irgendwie die Hand vielleicht dazwischen oder so, aber leider nicht. Nee, finde ich, spricht für den Spieler Gerassi, der nicht nur auf sich guckt, aber das haben wir, glaube ich, jetzt schon sehr, sehr lange gelernt, dass der da sehr, sehr mannschaftsdienlich unterwegs ist und dass der weiß, dass er ohne die Mannschaft nichts ist. Oder halt kleiner ist auf jeden Fall. Und deswegen, ja, animiert alle zum Draufhalten. Irgendjemand muss das Tor treffen. Wäre es egal, gewinnen ist die Sache.
Ja. Ja, und ich fand auch generell den Start des VfB, also das ist halt so, wie wir uns das erwartet haben. Und warum sollte man gegen Leverkusen das Spiel anders angehen, als gegen Dortmund, als gegen Bremen, als gegen fast jede Mannschaft? Wir sind immer in jedem Spiel am Anfang einfach an so drauf gegangen. Und man wird für seinen Mut belohnt, also in dem Fall erst in der 40. Minute dann, aber es war ja durchaus knapp. Und das finde ich halt echt cool, dass die Mannschaft dann einfach sich nicht scheißt, wie man, glaube ich, im Österreichischen sagt. Und dann einfach ihre Stärken ausspielt, sie weiß, was sie kann. Und genau, das bringt sie auch direkt auf den Platz und Leverkusen hatte damit ganz, ganz ordentlich zu kämpfen.
Definitiv, die waren 100 pro eigentlich extrem gut eingestellt auf den VfB. Nur vielleicht haben sie auch dann ein Stück weit zum einen die Wucht einfach unterschätzt, die der VfB inzwischen da entwickeln kann. Ich muss sich vorstellen, was wir hier für ein Sprech inzwischen haben, ist auch, ja. Und deswegen, ich will nicht sagen, dass sie beeindruckt waren, sondern Leverkusen hat da auch mitgespielt. Ist ja jetzt nicht so, dass das hier das komplette Einbahnstraße war. Nur in der ersten Halbzeit komplett gesehen war der VfB wirklich eine ganze Stufe besser als Leverkusen. Und da war Leverkusen, konnte froh sein im Ende, dass es nur 1-0 steht. Ich habe noch mit einem Kumpel geschrieben, hier kannst du zur Pause 4-2 stehen und keiner beschwert sich.
Ja. Also. Ja. Man hat ja dann auch direkt den Pfostenschuss dann von Atli in der 9. Minute, ja. Wo man halt auch gesehen hat, okay, also das ist jetzt nicht Bremen, die irgendwie bis zur 88. Minute warten, bis sie mal einen Torschuss abgeben aufs Tor. Und dann aber weiter der VfB Undav, der dann an Radetzky scheitert nach einem tollen Pass von Mittelstädt. Gerassi ist frei, bleibt an Radetzky am Fuß. Er macht es eigentlich super, nur Radetzky ist halt auch kein schlechter Torwart. Streckt den Fuß raus und der Schuss bleibt dann halt da hängen. Und Führich hat dann auch mit dem Nachschuss keinen Erfolg. Zwischendurch dann auch Boniface, der an Nübel scheitert. Also da war gleich Feuer drin in dem Spiel. Ich habe mich gefragt, also ich habe mir das angeguckt, nochmal im Real Life und mir gedacht, so, das ist schon spannend. Ich habe zuerst überlegt, aber so richtig, also ich habe schon den VfB schon noch geiler kombinieren sehen in der Vergangenheit, dachte ich mir. Und dann fiel mir ein, ja, das liegt aber auch daran, dass wir halt hier nicht gegen bei allem Respekt gegen Bremen spielen, ja,
oder gegen Dortmund,
ja. sondern halt gegen eine Mannschaft, die auch stark verteidigt. Ja, und das heißt, der VfB, der hat das schon sehr gut gemacht, dass das nicht noch besser aussah und nicht erfolgreicher war, lag einfach daran, dass halt auf der anderen Seite auch eine Mannschaft stand, die weiß, wie man verteidigt. Und andersrum war es ja genauso. Also Leverkusen kann ja auch Gegner überrollen. Das haben sie in dieser Saison auch schon getan. Aber der VfB verteidigt halt auch einfach gut. Also unterm Strich muss man sagen, auf jeden Fall ein hochklassiges Spiel, was einfach dadurch nicht auf den ersten Blick so aufregend wirkt, weil halt beide Mannschaften nicht nur gut angreifen können, sondern auch gut verteidigen, oder?
Absolut, ja. Es ist einfach das Komplettpaket, was sowohl bei Leverkusen dieses Jahr bislang wirklich stimmt und was beim VfB halt aktuell auch extrem stimmt. Also ich bin immer noch so ein bisschen vorsichtig, weil ne, wir wissen ja, wo das alles auch enden kann. Hatten wir nicht auch mal vor ein paar Wochen diese Folge mit ihr spielt mit unseren Gefühlen oder sowas?
Ja, genau, das war, glaube ich, nach dem Köln-Spiel.
Das machen die halt immer noch. Also es gibt immer noch so Momente, da hocke ich dran und muss echt zweimal hingucken und denke mir so, Moment, das sind immer noch die, die letztes Jahr hier noch Relegation, gut, Relegation haben sie super gespielt, aber wo da teilweise ein Gurkengekicke war, wo Spiele dabei waren, wie unter Lavadia noch, und so viele andere Spieler stehen ja da jetzt nicht auf dem Feld. Oder du denkst so, ist echt wir und der VfB steht aber zu Recht da oben gerade.
Ja, auf jeden Fall. Also, und was mir in diesem Spiel auch gefallen hat, noch besser als gegen Dortmund, ist, dass es zielstrebiger war. Also wir hatten ja gegen Dortmund und Bremen so ein bisschen das Problem, dass es ein bisschen zu verspielt war, dass es ein bisschen zu viel Hackespitze 1, 2, 3 war und das haben sie halt in diesem Spiel komplett abgelegt. Das war sehr zielstrebig, hat dann nicht unbedingt zu mehr Toren geführt, weil es dann noch am Ende die Chancenverwertung war, die uns ein bisschen Strich durch die Rechnung gemacht hat, aber ich fand es wesentlich zielstrebiger, wesentlich weniger nochmal querlegen. Ich meine, dieser Schuss von Führig, das ist auch geil gemacht. Wie der den zurücklegt, der ganz am Anfang, wie der den zurücklegt und Führig dann abzieht, da ist er.
Ja. Mega, einfach mega. Ja. Die können das, die sind, und das ist wieder die Kopfsache, die wir auch schon in unzähligen Sendungen, glaube ich, behandelt haben. Und jetzt ist halt der Kopf halt mal wirklich frei und voll mit Selbstbewusstsein und auch dieses, ja, da gibt es halt mal einen Rückschlag, egal, Maschinerie läuft weiter.
Ja, und ich, also, das ist mir, also gegen Dortmund ist mir noch stärker aufgefallen, dieses Selbstbewusstsein, diese super präzisen Pässe, die ankommen, ja, und in größter Bedrängnis präzise weitergespielt werden. Also, ich habe, glaube ich, den VfB, ich kann mich nicht erinnern, weil ich den VfB so wenig Fehlpässe habe spielen sehen wie in der aktuellen Phase. Wo wirklich jeder Pass sitzt, okay, dann geht man Ball verloren, wenn man mal einen Zweikampf verliert. Aber so dieses, ich weiß, wo ich den Ball hinspielen muss und da stehen drei Leute rum und ich um mich rum und ich bringe ihn trotzdem. Entweder schieße ich die an und hole einen Einwurf raus oder ich bringe ihn halt wirklich noch zum Gegenspieler und das ist Wahnsinn. Das war halt in dem Spiel auch wieder so.
Da fällt mir aber noch dazu ein, wirklich, und das ist, klingt jetzt vielleicht so mäßig. Wir erinnern uns mal zurück an die große Saisonanalyse im Sommer und dann hieß es, ja, es gibt so ein paar kleinere Stellschrauben, an denen wir drehen müssen. Und ich denke, das war eine davon, dass diese Passsicherheit da ist, dass man, die können das schon, aber dass man es halt wirklich dann auch Fokus mal drauf legt. Und das Ergebnis jetzt gerade ist einfach tippitopp. Und hey, mal gucken, vielleicht gibt es eine große Winteranalyse mit, oh, gucken wir mal, welche Stellschrauben wir haben. Ich kann eine auf jeden Fall nennen, die Chancenverwertung, aber die können wir alle nennen. Ja. Auf der anderen Seite, wenn der VfB seine ganzen Chancen so reinmachen würde, dann würden wir über ganz andere Themen reden.
Ja. Also, dann müssen wir auch nur auf die Spiele gegen Heidenheim und gegen Hoffenheim gucken, wo wir ja von der Chancenverwertung her, Thema Elfmeter, ja eigentlich auch gewinnen, die du beide gewinnen musst. Eigentlich von der Chance, von den Chancen her, von den Situationen her, wo du Tore machen kannst. Aber dann sprechen wir hier davon, dass wir statt 31 plötzlich 37 Punkte haben. Und vor Leverkusen stehen und vor den Bayern.
Ja, eben. Und, dann, ich sage ja, dann sprechen wir über ganz andere Dinge plötzlich nochmal.
Ich hatte das ja auch bei uns im Blog geschrieben, auch bei Twitter geschrieben, was hältst du denn von meiner These, dass der VfB, dass er uns helfen würde, dass das so der letzte Step wäre, wenn wir bei Standards noch gefährlicher wären, weil wir haben ja genügend Standards eigentlich, wir kreieren genügend Chancen, die dann halt irgendwie zur Seite ins Tor aus abgefälscht werden und wir das sind doch häufig genug das kann man uns nur durch Fouls stoppen. Das heißt, Standards haben wir eigentlich genug. Wir machen nur zu wenig draus. Was meinst du dazu?
Bestimmt ein Punkt, wo man auch noch ansetzen kann. Also gerade nach Ecken, wenn du vorne einfach ein Sagadu reinstellst. Ich meine, das haben wir ja, na, wie war das mit Relegation noch? Haben wir das ja auch schon irgendwo gesehen. Da ging das ja auch. Da war das ja auch durchaus eine Stärke. Und ich fände das würdest du auch, ja, also Chancenverwertung ist eine, aber das andere, Standards bin ich tatsächlich bei dir. Da kann man auf jeden Fall auch nochmal verbessern. Und es ist ist es trotzdem immer noch so ein bisschen arg seltsam, oder? Wir reden über den Tabellendritten und sagen, oh, da könnten wir auch noch was verbessern. Und ja. Wo wollen wir denn eigentlich hin? Das ist mal
das. Ja, das stimmt. Ja, das ist ein bisschen, glaube ich, die Angst vorm, was, wenn wir irgendwann mal, das ist immer noch die Angst so ein bisschen vom Einbruch, die natürlich, also, man muss sagen, nach 14 Spielen und 31 Punkten, drei Spiele vor Ende der Hinrunde, auch irgendwann, glaube ich, ein bisschen unbegründet ist, oder zumindest nicht komplett, logisch. Ja, klar. Also wenn du dir anguckst, wie effektiv Heidenheim das beispielsweise macht, klar, die haben dafür andere Schwächen, aber wenn du dir anguckst, wir haben, glaube ich, gegen Darmstadt alle drei Tore nach Ecken erzielt. Drei Vorlagen, ja, Niklas Beste, glaube ich. Ja, und ich meine, das ist eine Waffe, und die hatten wir in der Vergangenheit schon mal eher. Aktuell das liegt halt, glaube ich, der Fokus auf was anderem, so ein bisschen.
Es ist auch so ein bisschen so eine typische Abstiegskampfwaffe.
Die Standard. Ja, das stimmt. Das stimmt.
Deswegen.
Das stimmt.
Ja. Das sind wir also, gerade nicht.
Ja, also ich will mich nicht beklagen, trotz unserer Chancenverwertung. Es war ja auch ein Spiel ohne Tore von Gerassi oder Underv, stehen wir immer noch blendend da. Und das ist auch der 1-0-Führung durch Chris Führig in der 40. Minute zu verdanken. Und auch da war Underv mit dem vorletzten Pass dran beteiligt. Der spielt super auf rechts Wagnermann frei. Der läuft in den 16er und legt quer auf Führig. Und Führig steht für einen Gegner dieser Qualität erstaunlich frei am Fünfer, muss das Ding vor der Cannstatter Kurve einfach nur einschieben. Also es ist ein starker Spielzug, muss man sagen. Wahnsinn.
Ein starker Spielzug, ja.
Ja. Warst du im Stadion eigentlich?
Nee, ich war nicht im Stadion.
Okay. Nee, ich habe es auch nur im Fernsehen geschaut. Ich habe es nur gesehen und dachte, wow. Ich habe einfach nur gedacht, wow, auch in diesem Spiel schaffen wir es, unsere Überlegenheit, und wir hatten ja auch schon Spiele, wo wir dann gesagt haben, wir müssten 3-0 führen und stand 0-0 zur Halbzeit. Wir schaffen es, trotz der Chancenverwertung, die wieder nicht optimal war, schaffen wir es, in die Pause zu gehen, dann kurz darauf mit einer 1-0-Führung gegen den Tabellenführenden. Dann fragt man sich echt so, was man sich ja schon als VfB für die ganze Zeit fragt, wo soll das noch enden? Wie ist denn dein Blick auf das 1-0?
Brutal stark gespielt. Also Führig stand da, wo eigentlich für zuletzt eigentlich immer Underv stand. Mhm. Nach meiner Erfassung, also der steht ja gefühlt immer da, wo der Ball plötzlich hinkommt oder wo er hinkommen könnte. Und deswegen, das war schon stark. Das, auch das, was Wagnermann draus gemacht hat, war die Übersicht, die Ruhe bewahren in der Situation, wenn es dann doch schnell geht. Und boah, also wirklich, wirklich starker Spielzug. Das war fast schon einstudiert, kann man sagen.
Ja.
Und ja, es ist wirklich. Es hat gezeigt, wie man Leverkusen wehtun kann und wie man die Abwehr von denen aushebeln kann.
Ja, ja. Ja, und vor allem, du belohnst dich halt auch. Also, es ist halt immer das, du hast diese geilen Chancen und dann belohnst du dich aber auch. Früher hieß es immer, man vergoldet irgendwie irgendein gutes Ergebnis gegen die Bayern, vergoldet man dann irgendwie im nächsten Spiel mit einem Sieg und hast dann doch verkackt. Aber du belohnst dich halt wirklich auch für die guten Leistungen, weil es wäre einfach ärgerlich, wenn du dann diese guten Leistungen zeigst und dann halt wie früher immer. Wenn du 0-0 in die Pause gehst und dann so ein Kullerding kassierst, ja, und dann haben wir gut mitgespielt.
Richtig. Und erinnere dich mal dran, wie viele Spiele hatten wir schon, wo wir auch gut gespielt haben und 3-4 Chancen hatten und die versammelt haben und dann gingen die Köpfe nach unten.
Ja,
und,
ja genau.
Und dann
genau
ging das, gar ja. nichts mehr. Und jetzt ist es, okay, scheiße, versammelt, weiter geht's. Ich glaube, die sind erst wirklich, wenn sie im Bus hocken oder auf dem Weg nach Hause sind, dann ist das Spiel vorbei bei denen. Also. Und es macht Spaß. Sowas habe ich total gerne. Das ist meistens so, dass es, wenn bei den Mannschaften der Motor durchläuft. Und klar kann er auch mal stottern, ist überhaupt kein Thema. Hat man auch in der zweiten Halbzeit, dass dann ein bisschen was ein bisschen Sand reinkommt vielleicht. Aber okay. Trotzdem, die machen weiter. Die geben sich nicht auf. Die glauben an sich, die glauben an ihre Chance. Und das ist was der Trainer, glaube ich, wirklich so langsam aber sicher tief in den drin verwurzelt hat. Und was die Charaktere auch einfach mitbringen.
Ja, also das ist echt Wahnsinn. Und es ist einfach diese breite Brust, wie gesagt, nochmal gegen Dortmund, du hast es gesehen, mit was für einer Selbstverständlichkeit, mit was für einer breiten Brust, die da wirklich in dieses Spiel reingehen. Ja, Nübel steht da vor, ich weiß nicht mehr, wer es war, steht da und wackelt auch ein bisschen mit dem Fuß und spielt ihn dann rüber, ja. Also es ist schon, manchmal, ich will nicht sagen, es ist an der Grenze zum Gegner foppen, aber es ist halt schon, die wissen einfach, wenn sie was machen, dann klappt's. Und das ist was VfB-Mannschaften ganz, ganz lange gefehlt hat, dieses Wissen, wenn ich was mache, es klappt. Ja, also du hast ja auch nicht Angst, da kommen wir dann gleich noch auf zur zweiten Halbzeit, du hast auch nicht Angst, dass die plötzlich irgendwas komplett Dämliches tun. Also ich meine, wir hatten so, also weißt du, es gab so ein paar Szenen auch in den letzten Spielen, wo dir mal ein Pass misslungen ist. Das ist nicht so HSV-Style vom vorletzten Wochenende, aber dass du halt mal einen Fehlpass spielst oder ich meine, auch das Ding gegen Leipzig am zweiten Spieltag, ja, von Zagadou, ja. Auch das war ja, das passiert halt mal, aber es ist halt nicht die Regel. Und das war ja in den letzten Jahren die Regel. Ja, du hast gegen Dortmund, hast ein 1-1 und dann schmeißt du alles nach vorne und kassierst noch so ein Ding. Ja, du lässt dir von Bremen in der letzten Minute noch eins reindrücken, von Leverkusen, letzte Saison alleine. Ja, und du weißt halt, dass diese Mannschaft keine, also sehr, sehr wenig dumme Entscheidungen trifft.
Ich wollte gerade sagen, sehr wenig dumme Entscheidungen, weil eine war drin von Mio, der eine Pass von Mio, der halbe Rückpass am 16, am eigenen 16.
Genau, auch gedacht, genau.
Junge, oh Gottes Willen.
Ja, genau.
Das war schon so ein Moment, aber es ist halt die Ausnahme. Und was vor einem Jahr ungefähr noch die Regel war, ist jetzt die Ausnahme.
Ja, und man muss ja auch mal sehen, also Leverkusen hat ja auch so Dinger, also dieser Schuss von Wagnumann, der wurde, glaube ich, dadurch eingeleitet, dass sich Führig nochmal den Ball, ich weiß nicht, ob ich die Szene jetzt durcheinander speise, es gibt diese eine Szene, wo Führig über links im Strafraum den Ball sich nochmal zurückholt, wo Leverkusen eigentlich rausspielen will, aber Führig einfach dazwischen geht. Und sich den dann holt. Also die anderen machen ja auch Fehler. Ja? Und aus Leverkusen war das auch ein kapitaler
Patzer. Die zwingst du ja zu deinen Fehlern, oder zu ihren Fehlern, weil sie draufgehen. Weil sie anlaufen und dann müssen die ja irgendwas machen. Also du kannst nicht einfach stehen bleiben. Und uns zugucken, so, was macht der VfB da? Sondern du musst dann agieren und du musst den Gegner ins Laufen bringen. Und wenn die ihr Spiel dann so nicht aufziehen können, dann passieren eben auch diese Fehler. Oder du lockst sie raus und da ist plötzlich, der Verein ist plötzlich auch taktisch ein bisschen variabel geworden.
Ja. Ja. Und was mir auch gut gefällt, ist wirklich, dass halt Sachen auch funktionieren. Also ich glaube, diese Szene in der zweiten Halbzeit, auf die kommen wir gleich, wo einer unserer Spieler einen Ball abfängt, indem er sich so quasi so ein bisschen nach vorne fallen lässt und den einfach so irgendwie kurz abtropfen lässt. Das war irgendwann Ende zweiter Halbzeit, wo die einfach so einen Pass abfangen, wo er sich einfach so ganz irgendwie so ganz so ein bisschen nach vorne fallen lässt und den irgendwie so mit der Brust abtropfen lässt. Und dadurch kommen wir halt in Ballbesitz. Ja? Und das ist halt alles, die Sachen funktionieren auch. Und das ist echt wahnsinnig, wahnsinnig viel wert. Ja, und dann reden wir doch gleich mal über die zweite Halbzeit. Zunächst mal, wie war dein Gefühl in der Halbzeitpause?
Gefühl war super, weil ich mich tatsächlich mehr darüber geärgert habe, dass es nur 1-0 steht. Mhm. Dass ich gedacht habe, okay, wenn das so weitergeht, wenn Leverkusen so weiter spielt auch, wenn die nicht ganz, ganz schnell zwei Gänge hochschalten, dann könnten wir tatsächlich die Ersten sein, die Leverkusen ärgern. Und auf der anderen Seite war aber auch der Gedanke, ja, wenn dann ein Gegentor fällt, hoffentlich nicht zu früh, und dann mal gucken, wie sie das abkönnen. Trotzdem mit dem Wissen, das Spiel ist wirklich auch dann erst rum, wenn sie im Bus hocken. Deswegen.
Ja, und dann ging es direkt los, dass Leverkusen sehr aktiv war und es verging eigentlich, glaube ich, es waren 90 Sekunden, bis 1-1 stand. Und dann hatte ich das Gefühl, da hat man schon gesehen, wie die zweite Halbzeit teilweise wurde, wie sie noch hätte werden können, denn dem VfB ging es einfach zu schnell. Also der Ball kommt, glaube ich, von links rein ich muss mal kurz gucken, genau, Xhaka bekommt den Ball, da kommt dann schon Carazo zu spät in den Zweikampf, der steckt durch auf Boniface, der dann das Laufduell gegen Zagadou gewinnt und auch das war knapp, aber er war halt den einen Schritt Durchsetzungsstärke und dann steht Florian Wirtz auf der anderen Seite und schiebt das Ding halt ins leere Tor und das ist halt die Qualität, die auch Leverkusen hat, muss man sagen. Also das ist natürlich ärgerlich, aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, das ist halt, wenn du gegen eine so gute Mannschaft spielst, dann kassierst du halt auch solche Tore und dann ist es aber nicht so wie in der Vergangenheit, dass die oder auch gegen Leipzig. Das ist ja so ein bisschen mein Zwillingsspiel zu diesem, weil auch da bist du mit einer 1-0-Führung in die Halbzeit gegangen. Auch da hast du gesagt, endlich, jetzt haben wir es endlich mal. Und da hast du dann auch nach der Pause relativ schnell einen Ausgleich kassiert. Und auch damals, die Leipziger, die waren ja damals richtig stinkig, weil sie ihre beiden Tore aberkannt bekommen haben. Da wusstest du ja schon vor der Pause, dass die gleich mit einer riesen Wut aus der Kabine kommen. Und auch bei Leverkusen war klar, also die müssen 2-3 Gänge hochschalten, nur dass Xabi Alonso und seine Truppe ein bisschen sympathischer sind als die Leipziger. Ja.
Ist jetzt auch nicht so schwer. Also.
Das stimmt, weil der Rose ist mir so auf den Keks gegangen in dem Spiel. Aber gut. Ja, und dann stand es 1-1. Ich war enttäuscht, natürlich. Also klar, niemand freut sich über ein Gegentor. Aber es war auch nicht, dass ich dachte so, oh. Also ich hatte jetzt nicht unbedingt die Angst, die Befürchtung ein bisschen, aber nicht wirklich die Angst, dass es so endet wie gegen Leipzig. Wie ging es denn dir?
Meins war scheiße. Darf man so sagen? Scheiße ist zu früh. Ganz einfach. Hätte ich doch ein bisschen drauf warten müssen, aber es zeigte halt auch wirklich brutale Qualität, die Leverkusen mitbringt. Auch mit Tempo, mit Genauigkeit und Zielstrebigkeit in dem Fall. Das, was ihnen in der ersten Halbzeit auch so ein bisschen abging. Und dann war meine Befürchtung, dass es wirklich ein wie du auch gesagt hast, Leipzig nochmal sowas wird, dass es in die Richtung geht oder dass halt wirklich ein relativ offener Schlagabtausch kommt und dann gibt es so einen Lucky Punch und auch da aus der Erfahrung oder das heißt einfach aus den, ja, wenn man aus den letzten 3 Jahren Erhebungen macht, dann wissen wir ganz genau, wer den Lucky Punch nicht gesetzt hätte.
Mhm. Ja. Ja, es gab ja dann direkt noch danach den Pfostenschuss in der 49. Minute von Xhaka. Und das war genau dieser Moment, wo ich dann dachte so, oh. Weil da ist der VfB so ein bisschen ins Schwimmen geraten. Und das ist ja halt diese Saison nicht häufig. Also wir hatten dieses zweite Halbzeit gegen Leipzig, wo du wirklich gemerkt hast, die Mannschaft kriegt keinen Fuß mehr auf dem Boden. Die hat zwar mal zwischendurch den Ball und dann ist er wieder weg und dann liegt er am Tor so ungefähr. Also gegen Leipzig fand ich das ganz krass, weil die einfach komplett die Kontrolle verloren haben. Du hattest diese kurze Phase nach der Führung gegen Dortmund, wo Dortmund mal richtig aufgedreht hat, wo sie auch das Abseitstor gemacht haben, da hatte ich auch mal kurz das Gefühl, oh, die überrennen uns jetzt hier. Aber was ich in diesem Spiel beeindruckend fand, ist, dass der VfB es geschafft hat, sich wieder ins Spiel reinzukämpfen. Ja, und das ist was mir lange gefehlt hat, weil du ganz lange VfB dieses Gefühl hattest, manche Spiele, die sind einfach verloren, die könnten noch 3 Stunden weiterspielen und die würden hier nichts mehr holen, beziehungsweise sie würden hier dann in dem Fall halt noch Tore kassieren. Boniface hatte dann nochmal eine Chance durch einen Kopfball. Grimaldo schießt aus spitzen Winkel. Dann segelt noch ein paar Flanken in den Strafraum rein. Aber wir haben da halt auch Alex Nübel stehen. Und spätestens, und vielleicht ist das auch ein Unterschied, dass du halt so Nübel hast, der halt auch diese Flanken, die sind halt tot, ja? Jede Flanke, die in unseren Strafraum kommt, ist tot. Also fast jede. Ich kann mich gerade nicht mehr an erinnern, wann es mal wirklich nach einer Flanke richtig gefährlich wurde bei uns. Ja. Und dementsprechend konnte der VfB dann die nächsten Angriffe abwehren und war dann einigermaßen wieder im Spiel drinne.
So ist es, ja.
Ich hätte kein Widerspruch.
Nein, absolut kein Widerspruch. Jetzt war ich kurz irritiert. Nein, ist einfach so. Also zu Nübel hast du es genau richtig gesagt. Das haben wir. Nochmal, ich mag ja Flo Müller eigentlich wirklich und auch Fabi Bredlo. Das sind alles echt auch sehr angenehme Charaktere wohl. Nur der Nübel, der strahlt es einfach auch schon aus und das überträgt sich dann wieder nach vorne und du hast halt jetzt einen Waldemar Anton, also keine Ahnung, der einfach da auch alles weghaut, der auch mit einem Selbstverständnis da antritt, der einfach diese Rolle als VfB-Captain komplett angenommen hat und komplett lebt. Es ist auch wieder eine ganz andere Ausstrahlung. Und ja, es war wackelig kurz, aber man hat dem auch standgehalten. Und auch das gibt ja wieder Kraft mit so, hey, pass auf, die kochen auch noch mit Wasser. Jetzt gucken wir mal nochmal, was wir können.
Ja, und dann kam dann auch wieder rein. Erstmal gab es in der 65. Minute Gelb für Karasor wegen Trikotzin. Schiedsrichter war ja Dennis Aytekin. Wie fandst du ihn in dem Spiel?
Echt relativ unauffällig und das ist immer ganz gut. Also wenn der Schiedsrichter sich nicht in den Vordergrund stellt oder du schon von herein weißt, okay, es wird irgendwelche komplett seltsamen Entscheidungen irgendwie geben mit Hintertor, zeig mir nochmal Hintertor links.
Hintertor hoch, genau.
Deswegen, ja, ich denke, Aytekin war fast schon, den kannst du auch eher in den Spiele einsetzen, wo du weißt, das wird ein bisschen ruppiger.
Ja.
Weil von der Art her, und das war ja das Spiel überhaupt nicht, also sie waren ja das muss man auch noch dazu sagen, es war nicht nur von beiden Seiten ein sehr offensiv gespürtes Spiel, sondern eigentlich auch ein relativ faires Spiel.
Ja, ja. Also keine.
Ist jetzt dann nicht groß, dass da getreten wurde oder irgendwas.
Nö, und auch die Szenen, also es gab dann dieses Duell Mittelstädt gegen Kusunu, wo er dann fällt. Aber auch das muss ich sagen, das ist auch kein Elfmeter. Und auch sonst, die meisten Sachen waren, also mir ist es auch nichts, als ich mir noch mal im Relay noch angeschaut habe, also mir ist auch nichts aufgefallen, wo ich sage, um Himmels Willen, viele Entscheidungen. Ich mag seine Art, früher fand ich ihn furchtbar arrogant, Aytekin. Der hat aber auch seine Herangehensweise geändert. Der ist viel, also das ist dieses Thema Spielmanagement, ja, dass der halt auch mal weiß, wie er mit den Spielern redet. Weil du hast diese Schiedsrichter, die rennen hin, ja, und fuchteln mit Karten rum oder fuchteln den Spielern mit dem Zeigefinger im Gesicht rum. Manche Spieler brauchen das, glaube ich, auch. Aber so dieses mit den Leuten eher auf Augenhöhe reden, das finde ich bei Aytekin, ja. Das macht Aytekin einen der besseren Schiedsrichter in Deutschland, weil du halt das Gefühl hast, dass der Herr nicht versucht, irgendwie seine Autorität anders durchzusetzen als durch eine gute Spielleitung.
Wobei, jetzt musst du mir bitte einen Fußballspieler nennen, ja, oder einen Menschen nennen, wenn der aufgebracht ist und sich benachteiligt fühlt, dann kommt da jemand und fuchtelt mit dem Zeigefinger in seinem Gesicht rum, dass man da ruhig bleibt. Und den zeigst du mir nochmal, bitte.
Ja, das stimmt schon. Nee, aber also ich finde schon, Aytekin hat eigentlich eine sehr gute Art und Weise, auch die Spieler zu managen. Also so,
der hat aber auch dann die Statur halt. Ne? Wenn dann irgendwie was ist, der stellt sich ja dann noch hin und sagt, ja, jetzt pass mal auf, also komm mal runter hier. Und wir wissen ja, der Satz komm mal runter funktioniert in 99,9% der Fälle.
Ja, genauso wie entspannt euch doch mal.
Genau.
In der 36. Minute gab es dann den ersten Wechsel bei beiden Mannschaften. Hofmann kam dann für Adli rein bei Leverkusen und bei uns Silas für Mio. Ich habe mich gefragt, Silas hat ja jetzt die letzten Wochen das eigentlich ganz gut gemacht. Es ist natürlich immer die Frage, wen nimmst du raus? Sollte man Silas mal wieder in die Startelf stellen oder siehst du ihn weiterhin stärker von der Bank?
Es ist halt aktuell eine super Option, einen Silas in der Form von der Bank auch zu bringen. Mein Problem ist, wen nimmst du denn raus? Ein Mio, der hat jetzt vielleicht gegen Leverkusen war es nicht so super auffällig, aber trotzdem hat er auch seine Szenen. Vorne Undav und Guirassy sind gerade irgendwie gesetzt auch. Ja. Wenn du da umstellst, dann ist wieder Platz für Silas da. Also wenn du einen Undav rausnimmst, dann kannst du den Silas reinbringen, dann schiebst du Milo wieder mehr in die Mitte und solche Sachen. Da kannst du dann agieren, aber wenn Undav und Guirassy drauf sind, sehe ich gerade echt keinen Platz für Silas.
Ja,
leider. Also höchstens natürlich ist verletzt sich jemand, was ich überhaupt nicht hoffen will. Aber links Chris Führig. Wie war das? Irgendjemand muss jetzt noch Abbitte leisten wegen Wagnermann. Irgendwann treffen wir uns, glaube ich, mal hier alle und dann leisten wir alle ganz gewaltig Abbitte für jeden. Und es ist, ja, ich finde es total schön, dass wir sowas von der Bank bringen können, dass wir in Silas von der Bank reinschießen können. Aber ja, Startelf hätte sich durchaus auch verdient.
Ja, das stimmt, aber ich sehe es eigentlich genauso wie du. Ich wüsste nicht, wen ich da rausnehmen soll. Stand weiter 1-1, der VfB war wieder besser im Spiel. Bei Leverkusen kam dann in der 77. Minute Patrick Schick rein für Boniface. Der hatte ja auch, glaube ich, am letzten Spieltag. Nee, der hatte in den Pokal hat er wieder getroffen. Genau, der war ja auch lange verletzt. Beim VfB dann Statue für Mittelstädt und Leveling für Führig. Bei Bayer ist halt schon beeindruckend, dass sie dann halt einen Patrick Schick, der da zwar lange verletzt war, aber trotzdem seine Qualitäten hat, dann auch nochmal von der Bank bringen können. Und der VfB hat mit Mittelstädt und Führig eigentlich seine komplette linke Seite ausgewechselt, was ich zumindest ungewöhnlich fand. Was meinst du, was hat das für einen Hintergrund, dass er jetzt wirklich beide auf der Seite runternimmt, sowohl Mittelstädt als auch Führig und damit ja auch die Mannschaft ein bisschen umstellt?
Das hat mich tatsächlich... Fand ich spannend. Also da Führig rauszunehmen, schon relativ früh, aber ich fand, Führig war ich auch wieder gut im Spiel. Und Mittelstädt hat er auch wieder grundsolide da seinen Job abgeleistet. Deswegen weiß ich, vielleicht hat bei irgendjemandem noch was gezwickt. Oder irgendwas war nicht so ganz da. Aber ja, du hat auf jeden Fall umgestellt. Er musste umstellen. Und ich weiß gar nicht, haben wir dann hinten mit Dreierkette gespielt? anschließend? Weiß, oder haben wir die Viererkette also weitergeführt?
Ich hab dann nicht mehr drauf geachtet, weil das Spiel zu spannend war, aber ja, du hast natürlich dann quasi die Leute, die du eigentlich links hattest, hast du dann rechts, also Statue und Statue und Leveling sind ja beide eigentlich für die rechte Bahn. Aber und ich meine, das muss man natürlich auch sagen, steht 1-1 gegen Leverkusen, du kannst das Spiel auch noch verlieren, aber du hast dann trotzdem, bringst die beiden rein und traust denen zu, dass sie auch zumindest jetzt kein so krasser Leistungsabfall sind, weil du musst ja Mittelstädt und Führich nicht unbedingt runternehmen, es sei denn, du sagst halt nach einer englischen Woche, okay, wir machen hier ein bisschen Belastungssteuerung, das war halt meine Vermutung, dass du die halt ein bisschen schonst, aber gleichzeitig
auch sein, ja, aber
weißt, dass Statue und Leveling dann halt trotzdem das gut beackern, ja.
Definitiv, ja. Der Gedanke war vielleicht auch nochmal, dass man mit Leveling einfach was Stabileres nochmal auf die Außenbahn hinstellt. Und Sergio, ja, ich glaube, der kann ja so ziemlich alles hinten auch spielen. Und deswegen, der spielt auch Innenverteidiger. Deswegen ja. kann ich mir gut vorstellen, dass er hinten auf Dreierkette umgestellt hat. Dann.
Ja, ich habe da nicht. Mit Anton und Sergio. Ich habe nicht mehr drauf geachtet. Aber.
Es ging auf jeden Fall auf, sagen wir so.
Ja.
Weil
ja, ja.
damit alles richtig gemacht.
Das auf jeden Fall. Stiller dann nochmal mit Distanzschuss in der 81. Minute. Also man muss sagen, der VfB hatte in der zweiten Halbzeit nicht mehr die großen Chancen. Hatte dafür umso bessere, umso mehr hinten in der Abwehr zu tun und hat das dann entsprechend auch gut gelöst. Hinkapi kam noch für Palacios bei Leverkusen in der 85. Minute. Jong für Undav und Rouault für Wagnermann. Und genau davor hatten wir schon gesprochen. Undav und Guirassy, diesmal ohne Tor. War vielleicht auch ein Grund dafür, warum wir nicht gewonnen haben. Weil ich glaube, wenn die beide noch eine Bude gemacht hätten, oder wenn wir Guirassy noch besser hätten einsetzen können, dann hätte das vielleicht wirklich die Entscheidung in diesem Spiel sein können, wenn einer von denen noch ein Tor gemacht hätte.
Wobei Guirassy darf in der ersten Halbzeit ja auch schon ein Ding machen. Also
so ja, ist das ja stimmt. Nicht. Also. Das stimmt. Und gleichzeitig, ich meine, Guirassy war ja noch dann bis zum Abpfiff auf dem Platz. Und gleichzeitig ist es halt auch so, dass ich bis zuletzt, also normalerweise hast du ja bei so Spielen, haben wir dann immer Angst, okay, hoffentlich kriegen wir das 1-1 über die Zeit, ja. Und ich sag's eigentlich, kommt, macht nur eins. Das können wir noch gewinnen.
Ja, das ist es halt.
Weil du weißt ja trotzdem nicht, ich meine, wir haben so viele Spiele in den letzten 10, 15 Minuten, inklusive Nachspielzeit, entweder entschieden oder den Deckel drauf gemacht in den letzten Wochen. Also ich meine, die Zeiten, wo das Spiel eigentlich schon nach einer Halbzeit entschieden ist, weil wir am Ende 5-0 gewinnen, die sind ja nun vorbei. Das ist auch okay. Ich nehme auch knappere Siege. Kann ich mitleben. Aber auch da dachte ich trotzdem, ey, da geht noch was. Ein Ball auf Guirassy durch und Guirassy hat die Kaltschnäuzigkeit, ja, bis zur 95. Minute da nochmal einen reinzuschieben. Am Ende wurde nichts raus und ja, man kann, glaube ich, durchaus von einem leistungsgerechten 1-1 sprechen. Der zwei der drei besten Mannschaften der Liga, muss man nach dem Spiel, glaube ich, so sagen, oder?
Absolut. Also aufgrund der ersten Halbzeit hätte es der VfB verdient gehabt. In der zweiten Halbzeit war Leverkusen einen Ticken besser. Deswegen, das ist voll okay so. Also ich nehme auch den Punkt nach wie vor. Wäre es vollkommen der Hammer gewesen, jetzt gegen Leverkusen zu gewinnen. So bleiben wir realistisch, so bleiben wir auch ein bisschen geerdet noch. Gibt immer noch Punkte, wo man sich auf jeden Fall verbessern kann. Und deswegen, ich nehme es. Hätte ich vor dem Spiel, wenn jemand gesagt hätte, hey, die spielen 1-1, ich glaube, da hätten wir auch gesagt, nehmen wir.
Ja.
Erstmal. Ja. Klar, nach der ersten Halbzeit hätte wohl keiner mehr das gesagt. Und da musste aber halt auch 3-4-0 führen.
Ja, das ist so ein bisschen, im Blog auch geschrieben, das ist halt auch so ein bisschen. Ich habe mich so ein bisschen abends, als dann die Pokalauslosung kam, mit dem Leverkusen-Spiel, ich habe mich so ein bisschen gefühlt wie so ein dreckiger Bayern-Fan, der den Hals nicht voll genug kriegt. Weißt du, ich so, toll, ist mit einer Leverkusen. Boah, wir hätten halt auch gewinnen können. Ah. Und dann habe ich mich innegehalten und gedacht, weißt du was? Fuck it, wir sind immer noch Dritter. Ja, wir haben gerade den Tabellenführer in einer Halbzeit lang ziemlich dominiert und könnten das euch auch auf dem Pokal machen. Wir spielen jetzt gegen die Bayern und ich sehe jetzt auch nicht, dass wir die uns komplett über den Haufen knallen. Das machen sie dann hoffentlich jetzt heute Abend, werden wir sprechen mit Manchester United. Oder spielen die morgen? Ich weiß gar nicht.
Nee, die spielen aktuell. Da steht es noch 0-0.
0-0, okay. Dann hoffe ich trotzdem, dass die sich an denen abreagieren. Und ja.
Tja, wir oder sie kriegen richtig auch mal auf die Mütze und dann.
Ja, dann wird spannend am Sonntag um 19.30 Uhr. Darüber reden wir gleich. Wäre schon erstmal, was ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, bei Twitter, bei Facebook, bei Instagram und auch bei Blue Sky, wobei bei Blue Sky habe ich gar keine Antworten bekommen, geschrieben auch zu dem Spiel. Der @fwt_tv bei Twitter schreibt, gigantische erste Halbzeit, vielleicht die beste Saison. Hatten wir vorhin schon. Also war es unterm Strich auch, weil halt der Gegner der Beste oder einer der Besten der Saison war. Eigentlich der Beste, weil Leipzig war die erste Halbzeit gegen uns nix. Alle anderen waren auch nicht so gut. Nicht nur vom VfB, genau. Also erste Halbzeit nicht nur beste erste Halbzeit nicht nur vom VfB. Am Ende geht das Unentschieden in Ordnung, wenn auch aufgrund der Chancen plus in der ersten Hälfte mehr drin gewesen wäre, trotzdem wieder klasse. Publikum ebenso. Ja, also das kann man, glaube ich, auch nochmal festhalten, was momentan abgeht. Ist Wahnsinn, ich war ja Mittwoch im Stadion. Jetzt am Sonntag nicht. Ich fahre jetzt nächste Woche nochmal gegen Augsburg hin. Jahresabschluss sozusagen. Und sofern wir jetzt nicht von den Bayern mit 10-0 heimgeschickt werden am Sonntag, wovon ich nicht ausgehe. Ich gehe auch davon aus, dass wir gegen Augsburg wieder eine volle Hütte haben und eine richtig geile Stimmung. Und dann hoffentlich dann auch wieder 3 Punkte einfahren werden. Der Chris hat geschrieben, in Ordnung. Das klingt jetzt ein bisschen weniger euphorisch. Wie
nein, das ist aber in Ordnung.
Ja. Der Dieter Jakob schreibt bei Facebook, wir sind nicht schlechter als der Tabellenführer. Mit besserer Effizienz wäre mehr möglich gewesen, immer so weitermachen kann statt der Jungs. Also auch da Thema Effizienz haben wir schon angesprochen. Gerechtes Unentschieden schreibt Ussi82 bei Instagram. M.Bierig schreibt, krass, wie unterschiedlich 2 Halbzeiten immer wieder sein können. Fand ich auch, aber wie gesagt, ich fand es halt auch gut, dass der VfB wieder den Fuß auf den Boden bekommen hat und dass sich die Mannschaft auch so weiterentwickelt hat, dass sie halt nicht den Kopf verliert, was sie schon so häufig hat. Und das ist auch diese mentale Stabilität, von der ich in den letzten Jahren immer wieder gesprochen habe. Dieses, wir verlieren jetzt nicht den Kopf, wir, also du hast immer das Gefühl, es müsste sich mal jemand auf den Ball stellen, die letzten Jahre, und einfach mal sagen, Leute, kommt mal wieder runter, ja, atmet einmal tief durch, jetzt spielen wir wieder so, wie wir es eigentlich können, und jetzt gebe ich den Ball wieder frei. Und das kannst du natürlich nicht machen, weil dann kommt irgendwer angekrätscht. Aber so im übertragenen Sinne hat die Mannschaft halt das gemacht, ja, weil du halt jemanden hast, der einfach mal, die haben sich wieder Sicherheit in ihr Spiel reingebracht. Ja. Und das hat uns in der Vergangenheit ganz häufig nicht gelungen. Und das war dann halt der Schlüssel auch dazu, dass wir am Ende uns die Punkte geteilt haben.
Vollkommen richtig, ja.
Die Kollegen vom verdammter VfB-Podcast schreiben, Topleistung vom VfB. In der ersten Halbzeit wäre ein 2:0 nicht unverdient gewesen, haben wir auch schon drüber gesprochen. Am Ende war es ein 1:1. Ganz interessant fand ich die Reaktion der Mannschaft, und zwar vor allem im Bild. Es gibt dieses Bild auf dem Twitter-Account des VfB mit der Mannschaft vor der Kurve. Und wenn du dir die anschaust, dann könntest du meinen, wir hätten gerade 3:0 auf den Sack bekommen. Aber eine gute Leistung gezeigt. Das ist Wahnsinn. Die sind so schlecht gelaunt auf diesem Bild. Das ist also krass, das Bild ist so richtig so Ergebnis-Bildschere sozusagen, aber es ist ja nachvollziehbar. Weil die Mannschaft offensichtlich, der Mannschaft reichte offenbar ein 1:1 gegen den ungeschlagenen Tabellenführer nicht, weil sie wusste, sie hätte dieses Spiel auch gewinnen können.
Das würde bei der Kopfsache, ne? Die sind auch an dem Punkt, dass sie einfach sagen, okay, das können wir wirklich. Was in den letzten Jahren einfach dieses, eigentlich sind wir doch viel besser, wir müssten doch viel besser sein, warum funktioniert das nicht? Das ist halt einfach jetzt, wir sind so. Und wir stehen zurecht da. Und ja, genau. Das ist auch wieder Leistung vom Trainer, meiner Meinung nach.
Ja.
Einfach dieses ganz deutlich, das in der Mannschaft reinzubringen mit, ihr seid nicht so schlecht, wie die alle sagen, sondern ihr seid, warte, richtig gute Zocker, oder wie war das?
Ja.
Nein, es ist einfach, ja, im Augenblick eine extrem gut zusammengestellte Mannschaft.
Ja.
Was haben wir doch gelächelt über Maxi Mittelstädt von wegen Backup für Sosa, Undorf, mal gucken, ich glaube, da sind noch andere jetzt aufmerksam geworden auf die Jungs.
Ja, und gerade Mittelstädt, ich meine, wenn man sich jetzt mal, wer hatte das geschrieben? Ich glaube, der Tobias Escher hatte das geschrieben bei auf Twitter. Eigentlich, also ich glaube, das war während des Leverkusen-Spiels eigentlich, also ich meine, mir ist ja die Nationalmannschaft persönlich egal, ja. Aber eigentlich meinte er.
Bald nicht mehr.
Eigentlich, ohne Witz, eigentlich kannst du die Nationalmannschaft gerade mit Stuttgart bilden und musst halt nur Gyrassi austauschen Silas, ne, wobei Silas ist ja auch nicht, also die Startelf vom VfB.
Mio und
Sagadu.
Genau.
Ansonsten wären, glaube ich, alle spielberechtigt, oder? Ja, genau. Ja.
Ja,
und ich meine, wenn du so weitermachst, ich meine, also ganz ehrlich, ja, natürlich haben die anderen, also ich weiß nicht, wo ich das irgendwo jetzt gehört hatte, ich glaube beim ZVW-Podcast oder bei Stuttgarter Zeitung, Stuttgarter Nachricht, natürlich hast du da Spieler, die nicht nur gerade eine sehr gute Form haben, sondern über Jahre hinweg einfach auf einem sehr hohen Niveau gespielt haben. Ja? Aber zumindest mal als Kaderoption ein Stiller, ein Anton, Nübel, also zumindest eine Kaderperspektive.
Undav
muss ja.
Übrig ist also, ja schon da, ne?
Ja, genau. Und Undav ist ja auch so eine Position. Natürlich hast du auch andere gute Spieler in Deutschland oder mit deutschem Pass. Aber letzten Endes geht es ja dann auch nicht darum, was Mats Hummels vor 10 Jahren geleistet hat, ja, um den mal rauszugreifen. Natürlich kannst du ihn nominieren und sagen, ja, der ist zigmal Meister und Weltmeister und schlag mich tot, ja. Aber auf der anderen Seite geht es ja darum, wer dann nächsten Sommer, also geht's für die Nationalmannschaft darum, wer dann im nächsten Sommer in einer guten Form ist und wer eine gute Saison gespielt hat und dann vielleicht seine Form aus der Saison aufs Turnier überträgt. Und wenn wir so weitermachen und unsere Form so beibehalten, dann kommst du halt an einigen Spielern eigentlich zumindest für den Kader nicht vorbei. Ob sie dann im dritten Gruppenspiel gegen was weiß ich wen, Schottland? Nee, Schottland ist das erste, egal. Ob sie dann da auch wirklich auf dem Platz stehen beim ersten Gruppenspiel gegen Schottland, ist nochmal was anderes, aber man sollte zumindest mal ein paar mehr VfB-Spiele in der Rückrunde sich im Stadion anschauen.
Das ist genau das Riesenproblem. Weil ich bin da, bei dem Thema Nationalmannschaft bin ich eigentlich komplett raus inzwischen, weil ich habe mich da so entfernt über die letzten Jahre drüber, weil es mir überhaupt nichts gegeben hat. Und das hat es mit Chris Führich, da habe ich schon mal wieder so ein Augebraue auf jeden Fall hochgezogen. So.
Mhm.
Aber wenn der jetzt wirklich auf die glorreiche Idee kommt und Dennis Undaff nominiert, was ich dem Kerl sowas von wünsche einfach,
ja, auf jeden
weil
Fall.
das wäre einfach auch, das war die Cinderella-Story, heißt es doch immer so schön.
Ja.
Also das hat er sich, denke ich, auch verdient, weil der muss sich hinter einem Füllkrug oder so überhaupt nicht verstecken. Ja. Oder hinter einem Marvin Ducksch, also überhaupt nicht.
Und das war ja auch der Grund, einer der Gründe, warum er hierher gekommen ist, muss man ja ganz ehrlich sagen.
Ja,
der wollte sich, der, also nicht. Du spielst dich halt nicht in den Fokus vom Bundestrainer, egal welchem, wenn du halt in Brighton ab und zu mal in der 80. Minute reinkommst, ja, sondern wenn du halt in der Bundesliga spielst, dann kommt nämlich auch die öffentliche Meinung nicht mehr an dir vorbei. Ja? Ich meine, ich glaube, wer spielt noch bei Brighton? Pascal Groß, glaube ich.
Ja, Pascal Groß. Ne?
Aber so der Otto-Normal-Fußballfan kennt ihn ja auch nicht. Ja? Und guckt sich dann die Nationalmannschaftsliste an und denkt, Brighton, okay, gut. Naja, also,
Ja, und wie gesagt, Dennis Undaff, an Waldemar Anton, der hat jetzt zweimal wirklich deutlich besser gespielt als die Dortmunder Innenverteidigung.
Ja.
Und also um mal so ein direktes Modell oder direktes Duell da einfach sich anzuschauen. Deswegen, und auf links, ne, fehlt Deutschland eigentlich auch immer ein guter Mann. Ich will jetzt nicht Mittelstädt hier als Mentalitätsmonster. Will ich noch nicht irgendwie Nationalmannschaft schicken oder so, aber wenn der auf so weitermacht, wird es auch schwer, an dem vorbeizukommen. Wagnermann ist auch noch da, der war ja schon dabei, der ist ja auf jeden Fall im erweiterten Kreis.
Und der war schon da, als er bei uns nicht gespielt hat.
Ja,
wenn du dich erinnerst.
War.
Von der Bank in die Nationalmannschaft, ja.
Das waren auch die superschönen Geschichten. Und wenn dann hast du da vielleicht plötzlich nicht nur einen, also wie hat das Alex Werner noch so schön gesagt, er träumt ja davon, dass bei der Heim-EM vielleicht ein VfB-Spieler dabei ist. Ja, und dann sind es plötzlich vielleicht 4. Und dann denkst du nur so, ist das gerade eine Simulation oder was? Und das andere ist, ja, tatsächlich, sobald er den Dennis Undaff hier nominiert, ich schaue das Spiel an, weil ich will da das auf jeden Fall sehen, wie Dennis Undaff sich zerschlägt.
Ja, also je mehr VfB-Spieler dann im Nationalmannschaftstrikot auflaufen, desto schwieriger wird es, die Spiele zu ignorieren. Aber schauen wir mal.
Komplett.
Die nächste Länderspielpause ist, glaube ich, im März. Die nächste Nominierungsphase, da sind wir mal gespannt. Ja, genau. Schauen wir mal, wie wir dann unterwegs sind. Jetzt schauen wir erstmal, was sei denn, du willst zu dem Leverkusen-Spiel noch was loswerden?
Nö, ich habe doch gesagt, in Ordnung.
In Ordnung, sehr gut. Jetzt schauen wir dann mal auf die Lage nach dem 14. Spieltag. Wir schauen auf die Tabelle. Die Tabelle ist weiterhin wunderschön. In der Tabelle steht der VfB weiterhin auf Platz 3 mit 31 Punkten jetzt. 34 zu 16 Toren. 5 Punkte hinter Leverkusen. Was habe ich irgendwo gelesen jetzt? Jonas Hofmann sagte dann, ja, das Ergebnis sei schon gut, weil damit habe man den VfB auf Distanz gehalten.
Ja, gut. VfB bleibt immer noch Bayernjäger Nummer 1. Also.
Und normalerweise, wenn dann so eine Mannschaft sagt, wir haben VfB auf Distanz gehalten, dann ist das irgendwie Hertha oder Bochum oder sowas. Aber nein, das ist diesmal der Tabellenführer, der sagt, ja, das ist gut zum Unentschieden gegen, ich glaube, Abelonso sagte auch die stärkste Mannschaft der Bundesliga. Okay, hören wir auf mit der mit den Lobhudeleien, aber klar, 2 Punkte hinter den Bayern, die noch ein Spiel weniger haben. Ich glaube, 2 Punkte vor Leipzig und 5 vor Dortmund, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Und jetzt geht's am Sonntag gegen die Bayern, zu den Bayern in München, in der Hoffnung, dass das nicht auch ausgeschnitten wird, das Spiel, aber wenn ich mir heute aus dem Fenster geguckt habe, sah es nicht so aus. Also zumindest hier in Südhessen. Ich weiß nicht, wie es in Stuttgart war, aber ich nehme an, es war ähnlich mild.
Wir hatten 10 Grad und wir hatten aber so einen Regenschauer heute. Also weil ich auch gedacht habe, so, boah, weiß nicht, vielleicht haben wir bald noch einen Nebenfluss neben dem Neckar, noch einen zweiten, der durch Stuttgart geht. So kam es mir kurzzeitig vor. Also es war schon ziemlich heftig. Aber ja, das Schnee, da sind wir gerade relativ weit von weg.
Ja, so wie weißt, ich das
sehe. Ja. Gibt es keinen Schnee am Wochenende.
Also dann wahrscheinlich wieder an Heiligabend 15 Grad. Das ist ja gut, weil du weißt ja, ich meine nicht, dass irgendwelche Weisheiten diese Saison irgendeinen Bestand hatten. Aber du weißt ja, kommt Frühling, kommt VfB. Und wenn der Frühling schon im Dezember losgeht,
dann... Ja, aber jetzt überleg dir mal, das stimmt tatsächlich. Also wir spielen jetzt so weiter und dann kommt Frühling und dann kommt der VfB auch nochmal so eine Siegesserie mit 10 Siegen in Folge oder so.
Okay, dann wird's wirklich verrückt. Ja,
ja, für alle, die es nicht sehen, also der Lennart lächelt, er verneint es aber nicht, sondern
ich weiß,
dieses Jahr ist alles möglich.
Ganz ehrlich, wir haben gegen Leipzig richtig auf den Sack bekommen, haben die nächsten 6 Spiele alle gewonnen. Ja. Wir haben 2 Spiele verloren, wo wir dachten, oh, puh, da haben wir 3 Spiele in Folge gewonnen. 4, wenn du es noch das Pokalspiel dazu nimmst. Mhm. Und sind jetzt das 5. Ligaspiel in Folge ungeschlagen. Also.
Ja. Nehme ich.
Ja, genau. Es geht gegen den FC Bayern und dann noch am Mittwoch dann gegen Augsburg im Heimspiel 2030. Schönes Weihnachtsjahresabschlussspiel. Gegen Augsburg, die es auch zum ersten Mal unter dem neuen Trainer verloren haben am Wochenende. Da war ich auch mal gespannt, wie Jes Torp, der auch bei uns im Gespräch war, wie der das macht in Augsburg, hat sie zumindest unten aus dem Tabellenkeller rausgeführt. Wir werden auch die nächste Folge, denke ich mal, danach, nach dem Augsburg-Spiel aufnehmen. Würde ich mal sagen, müssen wir nochmal schauen. Deswegen können wir auch schon so ein bisschen auf Augsburg blicken. Aber es wird auf jeden Fall ein spannender Gegner, die sollte man nicht unterschätzen.
Ich habe einen Kumpel, der Augsburg-Fan ist. Und der hat auch schon gesagt, die Wiese ist jetzt einfach wirklich eins mehr schießen, als der Gegner macht. Ich meine, das kennen wir schon, das war die Matarazzo-Taktik ja auch, als mehr schießen, wie das wir kassieren. Deswegen, da bin ich wirklich mal gespannt, ob wir da nicht ein völlig irres Ergebnis sehen. Sowas wie so ein 5-3 oder 6-4 oder so ein Tennisergebnis. Das kann ich mir echt gut vorstellen da.
Also wichtig wären 3 Punkte, über die würde ich mich freuen. Aber ja, vielleicht nehmen wir den Biello gleich mit. Der ist ja gerade bei uns im Gespräch angeblich. Gut, wir blicken jetzt erstmal auf die Bayern. Und über die Bayern ist immer so ein bisschen schwierig, weil was willst du da sagen? Es sind halt die Bayern. Aktuell Zweiter, 32 Punkte. Sind Siege, 2 unentschieden. Eine Niederlage am vergangenen Sonntag. Samstag 1-5 gegen Frankfurt. 44-14 Tore. Aber auch ein Spiel weniger. Das Spiel wird, ich glaube, Ende Januar nachgeholt, dann gegen Union, das Heimspiel. Mhm. Haben jetzt in Frankfurt, wie gesagt, verloren. Sind im Pokal raus, spielen aktuell Champions League gegen Manchester United und reagieren sich hoffentlich da ein bisschen ab, haben außer dieser Niederlage gegen Frankfurt nur gegen Leipzig und Leverkusen nicht gewonnen, also wird unentschieden gespielt. Ja, und ansonsten halt die üblichen Bayern-Ergebnisse, 7-0 gegen Darmstadt, 8-0 gegen, 7-0 gegen Bochum, pardon, 8-0 gegen Darmstadt. Also, ja, das sind die Bayern, sie haben das mit Harry Kane, der ja Gerassi irgendwann überflügelt hat in der Torjägerliste. Einfach auch einen sehr starken Stürmer, der halt auch noch mehr, vielleicht noch ein bisschen mehr als Gerassi aus nichts die Tore macht. Einfach. Und die Chance.
War aber nutzt. Auch 11-mal so teuer wie Gerassi, ne?
Der auch 11-mal so teuer war wie Gerassi. Und der auch jetzt, ich weiß gar nicht, wer das, Wer das Münchner Tor jetzt am Samstag geschossen hat, hatte ich glaube Sané. Wenn ich richtig in Erinnerung habe.
Gut sein. Müsste ich jetzt genau. Auch gucken.
Also auch der hat jetzt am gegen Frankfurt nicht getroffen. Vielleicht kriegen wir ihn auch unter Kontrolle. Die Light ist noch, oder die Licht. Die Licht hat ausgesprochen. Ist noch verletzt. Bounassar und Serge Gnabry wird vermutlich auch ausfallen. Also die Medien können sich dann auf die Heimkehrer-Stories von Sebastian Hoeneß, Fu Yongchong, Angelo Stiller und Alex Nübel konzentrieren und müssen nicht noch darüber reden, wie der wo der VfB stehen würde, wenn Serge Gnabry und Joshua Kimmich immer noch bei uns spielen würden.
Wie viel Bayern steckt im VfB?
Ja, genau. genau. Also Kane 18 Tore, Sané auch schon 8, also ein bisschen vergleichbar von den Zahlen mit Gerassi und Under. Und ansonsten, wenn man sich die Statistiken anschaut, sind halt die drei Mannschaften an der Tabellenspitze sich relativ ähnlich. Sie haben alle viel Ballbesitz, sie haben alle eine hohe Passquote, sie haben alle schlechte Laufwerte, was vor allem daran liegt, dass sie halt viel den Ball haben. Also halt, wenn du halt viel den Ball hast und den Gegner laufen lässt, dann musst du halt selber weniger laufen. Genau, Ulreich natürlich, der seinen Vertrag jetzt nochmal verlängert hat. Der ist auch schon 8 Jahre jetzt in München. Das ist krass, ne?
Ja,
sorry. Dafür, dass mir immer noch Ulle in den im Gehörgang irgendwo ganz tief
drin. Ja, wohnt. Schon. Und wenn ich das dann denke, seine legendären Abstöße in die Auslinie noch vor in der eigenen Hälfte. Also.
Ja.
Aber ey, ganz ehrlich, sei ihm gegönnt. Und zwar komplett. Ja, ja. Also auch der auch VfBler damals auf jeden Fall VfBler durch und durch war, wahrscheinlich auch das irgendwo noch mit sich hat. Aber jetzt halt natürlich bei Bayern und wenn du da die Chance hast, ey. Wer kann es einfach denken? Klar, wir haben alle, glaube ich, ein bisschen gelächelt und gedacht, so, aber trotzdem, auch also du brauchst einen Ersatztorhüter und das Team scheint zu funktionieren mit Manuel Neuer. Er hat die Titel gewonnen, er hat einige Spiele da auch gemacht, einige wichtige Spiele. Hey, ich freue mich tatsächlich für Sven Ulreich ein Stück weit, weil ich mag den auch. Auch kein verkehrter Kerl.
Ja, und ich gehe auch davon aus, dass der irgendwann wieder hier aufschlagen wird. Gibt ihm noch 5 Jahre, noch 2 Jahre spielen oder so, dann macht er noch 2 Jahre. Irgendeine Management-Ausbildung und dann macht
kann er Chris Führig auf der Bank beruhigen. Oder?
Achso. Ich dachte, also entweder macht er dann Torwarttrainer oder er ist Assistent von Sportvorstand Christian Gentner.
Ja, oh. Persönlicher Brenner. Ich trinke mal lieber was sitzen.
Genau. Wer fällt mir vor? Also genau, bevor wir nochmal auf das Spiel weiterblicken, noch kurz die Ausfälle bei uns. Nikolas Nathai natürlich, der hoffentlich dann Anfang kommenden Jahres wieder ins Training einsteigen kann, genauso wie Hiroki Ito, der dann auch Asienmeisterschaften spielen will. Lee Eklow, da weiß ich immer noch nicht, ich weiß nicht, ob ich das letzte Woche herausgefunden habe, wie lange Lee Eklow jetzt ausfällt mit seinem Außenband, mit einem Teilabriss im Außenband, aber das dürfte auch wieder eine längere Geschichte werden. Ja, wie
dieses Jahr nichts mehr werden, denke ich mal.
Also nicht am 12. Dezember. Und mal schauen, wie es dann nach der Winterpause ist. Wie blickst du jetzt auf dieses Bayern-Spiel? Das Bayern-Spiel ist natürlich immer eine besondere Herausforderung, nicht nur für die Mannschaft, sondern auch für uns, um sie zu prophezeien, wie es ausgeht. Was ist deine Sicht drauf?
Ich höre mich ja bei sowas immer sehr, sehr gerne auch ein bisschen um. Gerade auch bei mir im beruflichen Umfeld, wo halt VfB-Fans dabei sind. Also es ist schon witzig, wenn du am Montag morgens die Treppe hochläufst von der Schule und da kommt ein Kollege entgegen und sagt, nur der VfB, und läufst einfach weiter. Das ist schon schön. Und da ist tatsächlich so, einer hat gesagt, er glaubt komplett dran, dass die bei den Bayern gewinnen. Einfach vom Mindset, das der VfB hat. Und das, was die Bayern an den Tag legen, dieses leicht arrogante, dieses, vielleicht auch nicht, dass nicht immer alles da stimmt in der Mannschaft. Keine Ahnung, das stecke ich viel zu wenig drin. Also die sagen das. Ich habe sehr viele Bayern-Fans bei mir im Kollegium, die gehen da gar nicht ganz groß ein, sondern die sagen ja so, ja, am Ende wird zusammengerechnet. Deswegen, die Stimmung ist schon so, ich glaube, bei den Bayern-Fans, so wie ich es erlebe, ist eher so, mal gucken, was der VfB wirklich kann. Und ich sage, wir fahren dahin. Ich sage jetzt nicht, es ist ein Bonusspiel. Dieses Jahr ist es kein Bonusspiel, sondern wir fahren dahin. Und wenn wir ohne Punkte zurückkommen, dann kommen wir ohne einen Punkt zurück. Und alles, was wir holen, es ist einfach dann der absolute Knaller und wahrscheinlich auch wieder verdient. Deswegen hinfahren, das Gleiche abspulen wie immer, sich nicht beeindrucken lassen. Die kochen auch nur mit Wasser. Und dann mal gucken, was da rauskommt.
Ja, also quasi wie gegen Leverkusen.
Und wie gegen Dortmund, wie gegen Leverkusen. Macht, gewinnt, habt Spaß.
Und ich könnte mir sogar vorstellen, was du eben für das Augsburg-Spiel vorausgesagt hast, ich könnte mir vorstellen, dass das ein torreiches Spiel wird. Weil die Bayern sind ja defensiv jetzt auch nicht so sattelfest. Haben gleichzeitig natürlich mit Kane eine gewisse Offensivpower, die du einfach und auch Sané, die du nicht unterschätzen kannst. Die dann vielleicht, wie wir das auch mit Würz gesehen haben und Boniface, der wir dann vielleicht in einzelnen Situationen nicht gewachsen sind. Gleichzeitig sind wir aber offensiv so stark, dass wir halt eine Bayern-Abwehr überrumpeln können, die jetzt auch nicht so sattelfest ist. Also ich könnte mir, also so ein, ich könnte mir gut vorstellen, dass es so ein 2-2 wird oder so ein 3-3.
Ich nehme. Ganz ehrlich, so der nächste Punkt ist auf dem Weg zu 40 Punkten.
Ja, ganz genau. Ja, und das Coole ist halt einfach, also du hast ja noch Augsburg und Gladbach, ja, haben wir auch schon drüber gesprochen, Augsburg darfst du nicht unterschätzen, Gladbach ist für mich noch irgendwie so, gut, dann ist erst, dann ist schon wieder Januar, das Gladbach-Spiel. Und auch bei Gladbach weiß ich nicht, wie viele die für Afrika Cup abstellen. Ich glaube nicht so viele.
Aber Gladbach ist eh so eine komplette Wundertüte dieses
das
Jahr.
Das ist eine komplette Wundertüte.
Ja so und so, ja. Deswegen, da, ja. Keine Ahnung, aber da mache ich mir auch nicht so den Kopf drüber, weil ja. Es gab schon ganz andere Gegner dieses Jahr und auch da geht es von vorne los, auch da geht es bei Null los und ich hoffe, dass sie über den Winter das retten können, die Form ja. und auch konservieren können und dann weiter Vollgas.
Genau, weiter Vollgas und du hast ja vor allem, da hast du erst, wie gesagt, Leverkusen und Bayern sind so die beiden Spiele, wo ich dachte so, okay, da könnte es einfach bei aller Qualität, die wir haben, bei allem Lauf, da könnte es einfach nicht für 3 Punkte reichen. In jedem anderen Spiel, ist man vielleicht nochmal dann Leipzig ausgenommen, irgendwie Anfang Februar. Bei jedem anderen Spiel denke ich mir, das kannst du gewinnen. Es ist nicht völlig vermessen daran zu glauben, dass du es gewinnst. Also nach der Erfahrung der Hinrunde, und natürlich ist es dann klar, die spielen ein zweites Mal auf, gegen uns, die stellen sich ein bisschen vielleicht drauf ein. Aber wir haben auch schon bei Union und Dortmund gesehen, dass es nichts hilft, zweimal gegen uns zu spielen. also, ne, deswegen. Also ich bin wirklich auch gespannt, wie dieses Spiel ausgeht. In München, 19:30 ist das dann am Sonntag.
Was ist das eigentlich für eine bescheuerte Uhrzeit für einen Sonntagabend? Also jetzt mal ganz im Ernst.
Ja, du darfst halt, die wollen halt sonntags keine Parallelspiele haben. Die Bayern, wobei die Bayern spielen jetzt, also das hättest du auch am Samstag 18:30 legen können.
Ja, natürlich. Natürlich.
Aber uns wird noch bei Sat.1 übertragen, das ist, glaube ich, der Knackpunkt. Und deswegen. Ja, also es ist auch eine komplett beschissene Anschlusszeit für Fans. Wenn du nur nach Stuttgart zurück musst oder auf die Alpen.
Selbst wenn du nach München zurück rein musst oder so, das
naja,
ist ja auch
kacke. Ich wollte gerade sagen, naja, also.
Aber, gut. Was wissen wir schon.
Ja. Ich enthalte mich da auch jeglich weiteren Kommentar zu dieser Anschlusszeit, aber für den VfB ist es keine Ausrede. Nee. Ja, also ich bin einfach mal gespannt, wie es wird, so wie ich gegen Leverkusen gespannt war, ein bisschen angespannt, bin ich trotzdem. Weil man halt doch irgendwie Angst hat.
Ja, das alles so positiv schief angespannt, ne?
Ja, ja, genau, aber es
denk,
ist halt so,
denk du mal hast ein Jahr zurück, da war es so, ja. Oh Gott, wer macht diesmal den Fehler? Oh Gott, oh, vielleicht geht diesmal irgendwas und oh, bitte mach doch irgendwas. Und jetzt ist halt einfach, oh, mach ja,
aber,
mal.
Aber auf der anderen Seite bist du halt, genau, du bist positiv angespannt, weil vor einem Jahr habe ich gedacht, okay, gegen Bayern, ja, okay, Augen zu und durch.
Bitte nicht zweistellig, ne?
Bitte nicht zweistellig und ja, scheiß drauf, ja, okay, das sind halt die Bayern. Wie ist, sagst du halt, jo, du kannst halt hier was holen. Ja. Also, schauen wir mal. Ich bin wahnsinnig gespannt auf dieses Spiel und ich freue mich dann aber auch, wenn es mal gegen Mannschaften geht, wo wir dann unsere Überlegenheit dann auch wirklich vielleicht doch nochmal wieder in Sieg ummünzen können. Aber es ist alles Klagen auf so hohem Niveau, dass es eigentlich lächerlich ist. Also,
ein bisschen, kann, ja, schon ungewohnt einfach, ne?
Ja, ja. Ja, aber ich meine, also du willst halt auch die Chance nutzen. Also ich denke mir, also einerseits geil, ja, alles, was jetzt noch kommt, kann eigentlich nur geil sein, weil wir haben 31 Punkte schon. Auf der anderen Seite, wie sieht's nächste Saison aus? Ist es dann vielleicht, also, ich will die Saison halt alles mitnehmen, was geht, weißt du? Es ist nicht so, dass ich sage, oh ja. Gott, ich bin jetzt enttäuscht, wenn wir am Ende Fünfter werden und im Pokalviertelfinale ausscheiden. Aber solange wir die Gelegenheit noch haben, mitzunehmen, was geht, will ich auch alles mitnehmen, weil wir warten jetzt seit 11 Jahren auf eine Europapokal-Teilnahme. Ja, wer weiß, wann sowas wieder kommt. Keine Ahnung. Also, schauen wir mal. Ich wage da keinen Tipp. Ich glaube nur, dass es ein torreiches Spiel wird. Das könnte ich mir durchaus vorstellen. So wie VfB drauf ist, so wie die Bayern. Was die Bayern können. Auch wenn sie es zur Halbzeit 0-0 spielen in Manchester. Aber da geht es ja auch wirklich nicht mehr um so wahnsinnig viel, außer sich halt für dieses Frankfurt-Spiel zu rehabilitieren bei denen.
Ja.
Gut. Dann, zweiter kurzer Werbeblock. Wenn ihr uns nicht finanziell unterstützen könnt oder wollt, dann könnt ihr uns eine Rezension da lassen bei Apple Podcasts oder eine Bewertung oder auch eine Bewertung bei Spotify. Ihr könnt auch gerne auf unsere Q&As und unsere Fragen antworten, die ich bei Spotify immer einstelle. Die Abstimmung, da nehmen die Leute teil, bei den Q&As hat noch niemand geantwortet. Bisschen mehr Interaktion, also gerne auch auf Spotify, wenn ihr uns da hört. Ansonsten sagt gerne Leuten weiter, was es uns gibt. Ich habe euch letzte Woche nochmal zugehört. Man muss, glaube ich, niemandem mehr erklären, was ein Podcast ist und wie man das runterlädt. Die Ansage streiche ich mir heute, aber genau, wenn ihr am Sonntag in der Allianz Arena steht, dann erzählt doch eurem Nebensteher oder eurer Näherbesteherin gerne mal von uns. Wir blicken noch zum Abschluss auf die anderen VfB-Mannschaften und auf die Leihspiele. In ganz vielen Ligen steht das die Winterpause an, so auch bei den VfB-Frauen. Die spielen am 3. März im Viertelfinale des WV-Pokals. Das nächste Mal gegen den FSV Waldeeben Stuttgart. VfB 2 hat die Hinrunde oder die Zeit vor der Winterpause-Hinrunde ist ja schon rum. In der Regionalliga Südwest mit einer Niederlage gegen den FSV Frankfurt abgeschlossen, gegen die Tabellen 14, ein bisschen frustrierend. Leo Münst mit dem einzigen Treffer, seinem 7. Saisontreffer. Und der VfB ist jetzt in der Liga trotzdem auch immer noch Fünfter mit 35 Punkten. Hat jetzt Winterpause, das nächste Spiel ist dann Anfang März gegen die TSG Balingen. Die U19 hat 0-0 gespielt bei der Spielvereinigung Fürth, trainiert von Roberto Hilbert.
Roberto Hilbert, genau.
Roberto Hilbert, alter Fürther und auch ehemaliger VfB-Spieler natürlich und bei uns schon mehrfach im Podcast zu Gast gewesen. Machst du trotzdem nichts, es ging 0-0 aus. Die U19 beendet die Hinrunde jetzt mit auf dem 7. Tabellenplatz mit 20 Punkten. Es geht am 27. Januar weiter mit dem Auswärtsspiel bei den Bayern, was von der Vorwoche verlegt wurde, weil Bayern zugeschneit war. Da wurde ja nicht nur das Spiel der Bayern-Profis verlegt, sondern auch das der U19. Auch die U17 hatte eine Spielverlegung, und zwar erst am vergangenen Sonntag. Das Spiel beim SC Freiburg wurde wegen Unbespielbarkeit des Platzes abgesagt. Ich weiß nicht, wie am Wochenende das Wetter war im Breisgau oder ob die U17 nur auf dem letzten Trainingsplatz am Europa-Park-Stadion spielen kann. Ich weiß nicht, auf jeden Fall wurde es verlegt. VfB bleibt weiter Dritter mit 36 Punkten und die spielen jetzt noch einmal am kommenden Samstag, dem 16. Dezember, gegen den FC Augsburg zu Hause, den Tabellen-7. Das heißt, wenn ihr am Wochenende den VfB nochmal in Cannstatt sehen wollt, dann geht auf jeden Fall zu 17, weil die spielen noch, 13 Uhr. Und danach ist da auch bis Mitte Februar Winterpause. So, dann blicken wir mal auf die Leihspieler. Ömer Bejas hat er jetzt bei 0-1 gegen Basakci hier verloren. Er wurde nach 36 Minuten ausgewechselt und wenn man so die Nachrichten verfolgte, dürfte das wahrscheinlich für dieses Jahr das letzte Spiel gewesen sein, weil die Liga, glaube ich, nach dem Angriff bei dem Spiel Ankara Gücü gegen, ich weiß die andere Mannschaft nicht mehr, nachdem der Vereinspräsident den Schiedsrichter ins Gesicht geschlagen hat, hat die Liga alle weiteren Spiele erstmal suspendiert.
Ja, und da wurde ja noch getreten dann auf den Boden.
Genau,
ja,
getreten
auf den Boden. Ich habe einen Artikel von gelesen. Was ist eigentlich los, Leute, ganz ehrlich. Das ist ja, also.
Da wurde jetzt auch Strafanzeige, oder wurde schon verhaftet, glaube ich.
Ja, der ist verhaftet worden. Ja.
Trainer, Sportdirektor, hat dann auch zurückgetreten und sagte dann hinter seinem Gewaltausbruch, sei durch nichts zu rechtfertigen, wo ich mir denke, so, ja, hast du recht, hättet ihr auch vorher, vor allem, also ich finde das krass, weil das sind so Szenen, die siehst du halt in der Kreisliga normalerweise.
Selbst da ist es komplett daneben. Also,
natürlich, aber dass du sowas in der Profiliga siehst, ist einfach krass und natürlich auch ein schlechtes Beispiel. Oder schlechtes Vorbild. Gil Dias in Polen hat 1-1 gespielt mit Legia Warschau gegen LKS Łódź, wurde nach 76 Minuten eingewechselt, also auch da die Spielzeit eher überschaubar. Er ist jetzt 5. von 18 Mannschaften in der Extraklasse mit 90 Punkten. Wahid Fagir ist weiterhin verletzt. Fehlte auch beim 0-1 von Elversberg gegen Nürnberg, die jetzt 8. sind in der zweiten Bundesliga. Da bin ich mal gespannt. Wir werden ja in der kurzen Winterpause wieder unseren Leihspielartikel machen. Auch diesmal kann ich wahrscheinlich die Einsatzminuten relativ schnell zusammenzählen. Und bei Wahid Fagir ist halt einfach ärgerlich, dass der schon wieder so lange verletzt ist. Weil auch bei dem muss man sich natürlich dann im nächsten Sommer fragen, wie geht's weiter? Kann der diese Mannschaft
Schade.
Ja, das ist echt schade. Das gleiche gilt auch für Mosanko, über den wir gleich noch sprechen. Wir machen erstmal weiter mit Matteo Klimowitz, weil da könnte ein Abschied schon sehr bald im Raum stehen. Der verlor nämlich das Halbfinale in zwei Partien mit Atlético de San Luis gegen den CF America. 0 zu 5 ging das Hinspiel aus, da wurde er nach 79 Minuten eingewechselt. Ebenso im Rückspiel, das gewann San Luis zwar 2 zu 0, aber auch ohne Auswärtstorregel hat sich damit Amerika fürs Finale qualifiziert. Für Matteo Klimowitz ist damit die Saison beendet. Der war ja nur für dieses Kalenderjahr ausgeliehen. Und ich bin mal gespannt, wo wir denn dann ab 1. Januar sehen. Also erstmal natürlich vielleicht wieder in Stuttgart, aber ich kann mir gut vorstellen, dass man versucht, ihn dann in der Winterpause zu verkaufen, weil, also, er hat es
Ja,
vorher schon
das.
schwer gehabt, in die Mannschaft reinzukommen. In dieser Winterpause in diese Mannschaft reinzukommen, ist, glaube ich, schier unmöglich, zumal er jetzt auch in Mexiko keine Bäume ausgerissen hat. Bäume reißen auch nur Schwaben aus, wo keine sind, aber nicht die Darmstädter. Die verloren, ich habe es vorhin schon angesprochen, 2 zu 3 in Heidenheim durch drei Standardtore mit Vorlage von Niklas Beste. Hast du diese unsägliche Presse, diese Frage von dem Bild-Tübi bei der
Oh
Pressekonferenz
Gott,
gesehen?
das ist
Ob,
auch
wenn
wieder
ja
so
Niklas
ein
Beste
Ding.
jetzt gehen würde, ob dann Frank Schmidt auch gehen würde? Also,
Ja, sorry, da
genau.
fehlt mir echt jedes. Das ist so. Oder
Dumm und
echt denkst du,
respektlos.
Leute,
Ja.
was läuft eigentlich gerade alles schief bei euch? Habt ihr nichts anderes, Entschuldigung, habt ihr nichts anderes zum Scheißen, wieso solche dummen Fragen zu stellen? Aber klar, aus Sicht des Reporters alles richtig gemacht. Man stellt eine saudumme Frage und alle sprechen drüber und alle wollen es wissen. Generiert wieder Klicks. Darauf kommt es an. Das ist das Einzige, also, das ist genauso wie diese Aktion mit dem Kane-Trikot da, mit dem Bayern-Kane-Trikot
Ja.
in England zu hocken und
Naja.
solche Scheiße. Also, wenn man das so nötig hat, ey, ja, okay, dann bitte macht's. Aber das sind eure 5 Minuten Ruhm. Die könntet ihr vielleicht auch wegen was Besserem haben, wie solche Dummbatz-Sachen. Also.
Na. Ja, Darmstadt, Tabellenletzter jetzt mit 9 Punkten, nachdem Köln und Mainz sich zu einem 0:0, glaube ich, am Sonntag dann geguckt haben. Genau, also Luca Pfeiffer hat durchgespielt beim 2 zu 3, hat aber auch kein Impact gehabt da. Juan José Perea verlor mit Hansa Rostock 0 zu 2 gegen Schalke in einem Spiel, was sehr lange dauerte, weil die Schalke, glaube ich, angefangen haben, den Gästeblock auseinanderzunehmen.
Die haben ja mit irgendwas diese Scheibe da
Ja,
bearbeitet. Also da
genau,
gibt es so ein Video, wo sie es da
das Video
ewig
habe
dran
ich auch gesehen.
rumklopfen. Also
Ja.
mich auch denkst, das sag mal, auch da wieder so, habt ihr nichts Besseres mehr zu tun? Was ist denn eigentlich los? Guckt doch
Na.
Fußball, ich gehe da dahin und feuer mein Team an, nicht um irgendwie da hier das Stadion halb auseinanderzunehmen. Und tatsächlich, es wird ja immer auf den Rostockern rumgehackt. Ja, das sind auch Vollidioten da teilweise. Wollen nicht drüber reden, aber das ging, glaube ich, so ein Stück weit von den Schalkern diesmal aus.
Na.
Also, so wie ich
Na.
das gesehen habe, sind auch die ersten Raketen aus dem Schalke-Block geflogen.
Naja, das habe ich auch mitbekommen. Vielleicht können wir an der Stelle nochmal kurz einen Schwenk machen, weil ich hatte ja nach dem Dortmund-Spiel, hatte ich ja echt dann gedacht, oh Mist, englische Woche mit drei Heimspielen und auch viele abends. Aber es blieb, ich war ja Samstag, Mittwoch war ich ja selber da. Es blieb, zumindest von dem, was ich mitbekomme, immer ruhig.
Ja, das aber auch dank der großen Präsenz der Polizei, muss man noch sagen.
Nee, also aber dann, also ich habe ja dann gesehen, ich war ja dann auch, ich war vor dem Spiel am Mittwoch noch ein paar im Beach und so, und die waren zurückhaltender. Und ganz überraschend ist auch nichts passiert. Also, du hast kein
Seltsam.
Wasser, am Mittwoch stand auch kein Wasserwerfer in der Mercedesstraße, nichts. Und
Seltsam. Sagen geht's.
ganz überraschend bleibt es ruhig, wenn du die Leute nicht provozierst. Ich meine, klar, man kann darüber diskutieren, ob man sich provozieren lassen muss. Aber
Ja, das
ganz überraschend, weil es hieß, oh, gegen Bremen erhöhte Präsenz wegen der Vorkommnisse der letzten Woche, die ganze Woche nichts. Also bis auf diese Aktion mit den Schildern, die Ultras dann gemacht haben gegen Bremen, aber ansonsten nichts, war ruhig.
Ja.
Obwohl du nochmal
Aber immer.
gegen die Erzrivalen aus Dortmund gespielt hast und ne, also, naja.
Ja, du musst halt immer die Frage stellen, wer lässt sich provozieren?
Ja,
Und das
und
ist dann
uns
immer der
offensichtlich
Punkt.
nicht. Die machen lieber eine schöne Choreo. Ist auch gegen Leverkusen, die war auch grandios, muss man auch
Hammer
nochmal
Choreo,
festhalten.
ja, Hammer.
Naja. Und wir kommen noch zu Mosanko. Auch bei dem frage ich mich, wie das weitergeht. Bei dem kann ich mir am ehesten vorstellen, dass wenn der irgendwie, ich meine, der ist ja auch noch nicht alt, dass der nächste Saison nochmal eine gute Ergänzung sein kann und dann wirklich den Durchbruch schafft. Er wurde auf jeden Fall nach 61 Minuten ausgewechselt, als Heracles Almelo gegen Vitesse Arnhem 0-2 verloren hat, den Verein, gegen den er ja letzte Saison ausgeliehen war. Und Almelo ist jetzt 14. in der Eredivisie mit 15 Punkten. Und damit sind wir auch mit unserem Leihspieler-Block durch, von dem ich mir hoffe, dass er in den nächsten Jahren noch ein bisschen kürzer wird. Muss ich ehrlich sagen. Also, solange die jetzt nicht alle ihre Liga kurz und klein schießen, die Spieler, wäre es doch schön, wenn wir die entweder nicht von uns bezahlt werden oder halt für uns die Tore schießen.
Ist ja eine gute Idee, ja.
Ja, denke ich mir. Wir sind am Ende
mit. Aber ist ja kürzer geworden, ne? Mit Matic.
Matic habe ich rausgenommen, weil der wechselt ja jetzt zu.
Ist ja schon kleiner geworden. Also.
Das stimmt.
Und jetzt fliegt der Matteo Klimowitz fliegt raus, weil er ist ja wieder da.
Ja. Schauen wir mal. Ja, Chris. Danke für deine Zeit heute Abend. Wir sind am Ende unserer Podcast-Folge. Danke euch, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Zuhören. Müssen wir mal schauen. Also ich glaube, es macht Sinn, dass wir Bayern und Augsburg gemeinsam sprechen. Müssen wir mal schauen, wie es Termin bei uns nächste Woche aussieht. Weil ich würde ungern bis ins neue Jahr warten, um über Augsburg zu sprechen. Aber schauen wir mal. Ihr werdet es erfahren. Was sei denn, wir wollen 2 Wochen. Wir wollen zwischen den Jahren noch aufnehmen. Aber will das irgendjemand?
Ich bin da, mir ist das egal. Also.
Okay, gut. Schauen wir mal. Also ihr hört uns auf jeden Fall nach dem Bayern-Spiel irgendwann, vielleicht nehmen wir auch noch Augsburg mit rein. Das werdet ihr dann sehen. Ich weise nochmal hin auf Sebas Kampf auf Instagram und auf die Bitte, euch bei der DKMS zu registrieren. Das ist sehr, sehr wichtig. Und ich hoffe einfach mal, dass es jetzt so weitergeht. Ich bin gespannt, wie das Bayern-Spiel ausgeht und worüber wir dann nächste Woche reden können. Bis dahin sagen wir erstmal tschüss und bis dann.
Auf Wiederhören.